Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind immerhin in der Adventszeit angekommen. Das hat jetzt zwar mit Basketball nicht wirklich was zu tun, aber dafür sind ja wir da. Und genau deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der direkt nach der Nachtschicht wahrscheinlich dezent unausgeschlafen, ne?
Ole Ferks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, der Mute-Button, ist er für allzu hartes Gähnen, ist er in Griffweite?
Ja, schon, aber das ist ja immer, ist auch nötig, weil das ist einfach mein Gemüt. Weißt, zwischendurch kommt es einfach mal durch, muss man einfach mal gehen oder husten. Ja, genau. Da hast du jetzt den Cough-Button leider nicht betätigt. Muss aber zwischendurch einfach mal sein. Und gerade in dieser Zeit, wo man sowieso immer mit irgendwas erkältungstechnisch beschäftigt ist, ist es eigentlich quasi fast schon unabdingbar, würde ich sagen.
So ist es, absolut. Ich habe gerade auch einen richtig schönen Frosch im Hals. Wie man jetzt eventuell hört, meine Stimme ist jetzt gerade nicht ganz so lieblich wie sonst. Kleinen Moment.
Das ist eigentlich genau der Start, den ich mir ungefähr vorgestellt hatte heute.
Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass du jetzt am Anfang so ein bisschen abreißen lässt, so ne, nach der Nachtschicht, aber jetzt komme ich hier rein und brauche ähnlich lang wie Clay für den Saisonstart, um endlich mal so ein bisschen in Form zu kommen. Aber gut, ich bin zurück, also beziehungsweise die Stimme ist zurück. Mal schauen, wie lange sie bleibt. Ding ist, ich meine, Nachtschicht, ich kenne es ja auch noch, ist hart, aber hat dich Luca wenigstens ein bisschen wach gehalten?
Das war schon nicht schlecht. Also auch die Sachen, die der Kollege Steffen auf der Gegenseite gemacht hat, waren auch nicht so schlecht. Das Einzige, was an dem Spiel jetzt irgendwie ein bisschen komisch war, waren die ganzen die Traveling Calls, die dann mal gepfiffen werden und mal nicht. Also es ist halt so ein bisschen der Klassiker, dass man manchmal einfach nicht weiß, welche Regel gerade wie enforced wird und so. Aber ja. So läuft das dann. Also grundsätzlich war, auch wenn das jetzt nur drei Spiele heute Nacht waren, war zumindest die Spannung gegeben. Also auch Flippers gegen Blazers war auch unerwartet dann eine ziemliche Show von Storm und Norman Powell im vierten Viertel. Von daher, für Spannung war gesorgt. Aber also, wenn wir schon dabei sind, die Nacht davor, wo ich auch gearbeitet habe, war wesentlich, also die war noch krasser, weil es da ja irgendwie 35 Spiele waren und man echt ziemlich viele hatte, die einfach richtig nice waren. Also vor allem hinten raus mit den meinem League Pass Lieblingsteam, den Pacers, die noch mit diesem echt krassen Game Winner dann die Lakers nach 17 Punkten Rückstand geschlagen haben. Also das war schon interessant, aber auch vorher, also King Suns war auch brutal und das irgendwie so quasi so ein bisschen hin und her switchen zu gucken, war auf jeden Fall einigermaßen aufregend. Das hat einen wach gehalten.
Es war viel los. Und nicht zu vergessen, ist das Lauri Markkanen Revenge Game.
Ich kann dir dazu sagen, ich hatte einen Wettschein, auf dem ich auf die Buletten getippt habe, auf die Pacers. Und jetzt ist das Problem, auch auf die Kings. Und das hätte auch klappen können. Aber deswegen, also natürlich hat mich das mit wach gehalten. Natürlich hat eine gewisse zusätzliche Spannung einfach dadurch gegeben war. Aber das ist sowieso der sogenannte Profi-Trick bei Nachtschichten. Also kann ich immer nur empfehlen. Wenn man
ordentlich Kohle dafür
sorgen will, dass man wach bleibt, braucht man einfach nur einen Anreiz.
Einfach mal den Bausparvertrag damit rein und auf die Buletten.
Ja, genau.
Aber du konntest dir relativ sicher sein bei den Buletten eigentlich, weil gegen Teams mit positiver Bilanz funktioniert es ja gerade. Ist dann eher so, wenn man gegen halt, ne, dann nach Milwaukee und Boston dann halt gegen OKC spielt. Und, ne, dann verliert man das halt mal.
Ja.
Aber
ja,
OKC ist ja auch noch anders unterwegs als die letzten Jahre.
Das stimmt. Und die Jazz sind halt jetzt ohne Mike Conley einfach auch schlecht. Also auch wenn die Bilanz immer noch so aussieht, als wäre das ein gutes Team. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Ich glaube nicht an sie, nicht so richtig. Und sie haben jetzt auch 5 in Folge verloren. Also
ja, Colin
ohne Sexton den Organisator gibt es Probleme.
Ja, genau. Weil Colin Sexton auch zum Schluss die ein oder andere eher unglückliche Aktion drin hatte. Einfache Turnover, nicht so gute Entscheidungen. Ich glaube auch hinten Clear Path Foul gegen unseren Freund Pat.
Dass er vielleicht hat heutzutage der junge Bulle den alten Bullen nicht unbedingt empfohlen. Willst du das damit sagen?
Das möchte ich ungefähr so, wollte ich es formulieren. Aber Clippers Blazers war auch nicht schlecht. Ich habe es heute Morgen noch geschafft, mit meinem morgendlichen Kaffee mir die letzten 5 Minuten, glaube ich, anzuschauen. Und Storm und Norman war auf jeden Fall ziemlich stark. Für meine Wette war es natürlich scheiße. Beziehungsweise für meinen Part unserer Wette von letzter Woche. Jetzt wäre meine Gegenfrage, Ne? Ich habe so ein bisschen gefiebert, ein bisschen. Also so minimal hatte ich so, ne, bei jedem Justice Winslow Jumper aus der Midrange oder bei jedem Anthony Simons Dreier starnte ich schon. Das hat leider dann nicht mehr gefallen. Der eine, abgesehen von dem einen Winslow Jumper. Aber was, wie siehst du denn für dich auf der anderen Seite den Ausfall von Cat, der jetzt, also Karl Anthony Towns, der jetzt 4 bis 6 Wochen raus ist mit einer Wadenverletzung?
Ja, ist interessant. Also, weil sie dadurch natürlich das Hauptproblem nicht lösen können. So die Abstimmung zwischen Towns und Gobert und so die Frage, wie kombiniert man das? Aber sie haben es halt jetzt auch nicht. Dass man halt diese beiden Bigs hat. Ja, genau, sie haben es halt nicht. Kurzfristig ist das für die Defensive wahrscheinlich sogar eher besser, könnte ich mir vorstellen. Aber die Defensive war jetzt zuletzt eigentlich auch nicht das größte Problem bei den Wolves, sondern das war halt eigentlich eher immer noch die Offense und gerade so der Fit zwischen Anthony Edwards und Rudy Gobert, der halt bisher einfach überhaupt nicht gegeben war. Das muss jetzt irgendwie erfolgen. Also vielleicht ist das ein bisschen leichter, das herbeizuführen, wenn man halt sagt, okay, dann spielen wir jetzt eher mit 4 Wings plus Gobert statt mit 3 Wings, einem anderen Big Man und Gobert. Aber ich weiß nicht, sie haben halt jetzt auch nicht so diese klassischen, also sie haben jetzt nicht zahlreiche dieser klassischen Floorspacer irgendwie auf dem Flügel. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie sie das positionell lösen. Und grundsätzlich ist es einfach eine blöde Sache, weil sie mit ihren mit Abstand besten Offensivspieler dadurch halt einfach verlieren. Und weil man langfristig halt nicht die Lösung finden kann, wie man die Talente in diesem Team am besten kombiniert. Deswegen, ja, es ist auf jeden Fall eine grindige Sache. Ich weiß nicht, wie es sich letztendlich auf unsere Wette auswirken wird, weil es ja, also es ist ja wenigstens nicht jetzt irgendwie Achillessehnenriss oder so, was ja einige Leute erstmal befürchtet haben, als er da ohne Kontakt sich verletzt hat. Ja. Aber es ist halt trotzdem schon ein Batzen von der Saison, den er jetzt einfach fehlen wird.
Ja, und es ist trotzdem sicherlich eine Verletzung, also auch wenn du die Achillessehne ansprichst, bei der man dann eher vorsichtig vorgehen wird, gerade bei einem großen Spieler. Also ich meine, Kevin Durant kam ja auch nach so einer Wadenverletzung relativ schnell zurück. Also von daher, keine Ahnung, ich denke mal, dass sie da eher konservativ rangehen werden. Und dann, ja, dann können sie halt auch das Pick and Roll zwischen Gobert und Towns nicht weiter einnehmen, was natürlich schade ist. Weil
das ist tatsächlich schade, ja.
Ja. Ja, aber wie du sagst, also es ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen zweischneidig. Mal gucken, wie sie auswirken.
Freunde, die Tage werden kürzer, dunkler, nasser, kälter. Der Winter ist da und dauert leider auch noch eine Weile. Trotzdem oder gerade deshalb wollen wir weiter auch selbst aktiv sein und sind froh, dass Basketball ganz gut in der Halle gespielt werden kann. Und dass wir dank Performance eine Tasche haben, in der wir auch zu dieser Zeit alles unterbringen können. Vielleicht braucht es ein zusätzliches Shirt, eine lange Hose zum Aufwärmen. Vielleicht wollen wir auch mal ein Pre-Game und ein Post-Game-Outfit für den Spielertunnel dabei haben, um unserem inneren Russell W. gerecht zu werden. In jedem Fall braucht es Platz und das am besten mit separaten Fächern für den maximalen Durchblick. Die Performance-Sporttasche deckt das alles ab. Das Berliner Startup hat eine Tasche entwickelt, die jedem Sportler gerecht wird. Es gibt ein separates Schuhfach mit Lüftung, es gibt ein wasserdichtes Nassfach, 2 Features, die ich nach dem Sport nie wieder missen möchte und meine Mitmenschen ziemlich sicher auch nicht. Es gibt ein Laptopfach, falls ihr beispielsweise direkt von der Arbeit kommt, und eine Rucksackfunktion. So kann man sich selbst aussuchen, ob man die Tasche klassisch trägt oder lieber dem jungen Kevin Durant alle Ehre macht. Für jemanden wie mich, der früher den Ball, Wasser, Klamotten und alles andere einfach in einen Rucksack gestopft hat, war das Packen noch nie so übersichtlich und leicht zu organisieren. Mit Performance weckt ihr euren inneren Chris Paul, beim Sport oder natürlich auch auf Reisen. Und mit uns könnt ihr dabei richtig sparen. Gebt auf performance.com einfach den Code KORBJÄGER ein, mit AE und alles groß geschrieben, und sichert euch 15% auf euren Einkauf. Der Code lautet KORBJÄGER, der Name dieses Podcasts. Natürlich findet ihr alle Infos auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt weiter im Text.
Wir haben jetzt relativ viel über den Westen gesprochen, müssen noch ein bisschen über den Westen sprechen. Denn die Mavs haben Facundo Campazzo entlassen, um unseren alten Freund Kebab zu verpflichten. Kemba Walker, gute Idee, schlechte Idee, egal.
Ist gut, dass du es so formulierst. Also ich glaube, im Endeffekt wird es wahrscheinlich egal sein. Und trotzdem ist es jetzt auch eine okaye Idee, würde ich mal sagen, weil man kann es ja einfach mal ausprobieren. Und dass ein gewisser Need da ist für jemanden, der auch noch dribbeln kann und eine Entscheidung mit dem Ball in der Hand treffen kann, ist auch klar. Ich meine, es ist nach wie vor für mich nicht zu verstehen, warum man das nicht so, wie eigentlich alle anderen auch schon in der Offseason gewusst hat und da halt dann gesagt hat, okay, Goran, du bist es, komm zu uns. Oder Goran, du bist es nicht, aber dann Dennis, vielleicht, wie wäre es mit dir? Sollen wir bei dir nochmal nachfragen? Also, dass sie es bei Brunson verkackt haben, das ist ja schon früher passiert und ich glaube...
Ja, aber haben sie es wirklich verkackt? Oder hatten sie wirklich eine Chance, sagen wir es mal so, bei Brunson?
Ja, ich glaube schon, dass sie die hatten.
Wenn sie vorher verlängert hätten.
Ja, genau. Wenn sie da frühzeitig Nägel mit Köpfen gemacht hätten und da halt nicht versucht hätten, das so ein bisschen... Also, ja, Lowball ist jetzt auch hart, weil es natürlich schon eine stolze Summe war, die letztendlich geboten wurde. Ich glaube, es war irgendwas mit 60 Millionen oder so, aber wenn du halt siehst, was Brunson kann und was er auch jetzt in New York zeigt, ist das natürlich krass unter Marktwert gewesen eigentlich. Und dass er das nicht genommen hat, ist vollkommen legitim. Und dass er vielleicht auch das Gefühl hatte, ich bin mehr wert, ich kann mehr verdienen, ist auch legitim. Inwieweit oder beziehungsweise wie früh die Entscheidung dann getroffen ist, dass er nach New York gehen will, das weiß ich natürlich nicht. Deswegen glaube ich, einerseits haben sie es ein bisschen verkackt und andererseits hatten sie in der Offseason jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich eine richtig große Chance, ihn zu halten oder es nochmal irgendwie zu korrigieren oder so. Aber es ist halt passiert. Und ja, letztendlich haben sie dadurch halt eine der großen Stärken, die sie in der vergangenen Saison hatten und die sie ja auch bis in die Conference Finals getragen hat, haben sie damit halt einfach aufs Spiel gesetzt, weil sie dann statt drei Ballhändlern und von denen halt einer auch wirklich noch ein sehr guter, konstanter Offensivspieler war, hatten sie dann halt nur noch zwei. Und ein Big Man, den der Coach nicht mag, der halt natürlich auch defensiv einfach große Defizite hat, muss man dazu sagen. Und irgendwie hat man gesagt, ja, vielleicht kann Hardaway das alles auffangen. Ich meine, heute Nacht war Hardaway jetzt gut, aber sein Saisonstart ist insgesamt ja halt alles andere als gut gewesen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie das halt auch einfach ein bisschen unterschätzt haben. Aber also dass man dann halt, also man kann ja all diese Kalkulationen machen und zu dem Schluss kommen, okay, Brunson halten wir jetzt nicht. Aber warum man dann nicht trotzdem sagt, fürs Minimum oder was auch immer, und also Dragic, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber Dragic kriegt ja bei den Bulls das Minimum und Schröder kriegt bei den Lakers, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch nicht mehr. Warum holt man nicht wenigstens so jemanden mit der Hoffnung, dass der halt ein bisschen Entlastung geben kann? Weil das wäre jetzt im Endeffekt nicht so nicht die komplizierteste Sache gewesen. Stattdessen hat man halt einen Kaderplatz dann erstmal quasi an Campazzo gegeben, bei dem eigentlich klar war, dass der keine große Rolle spielen wird, sondern dass der halt irgendwie so ein bisschen Kumpel für Doncic sein kann. Das hätte Dragic auch sein können, aber der hätte vielleicht auch sportlich noch geholfen. Jetzt bei Kemba können wir halt mal gespannt sein. Also die Knieprobleme waren halt so, dass es bei den letzten Stationen jetzt echt nicht gut aussah. Er hat jetzt ja selber gesagt, dass er sich besser fühlt als seit langem. Sie haben ihn jetzt ohne Risiko geholt, also mit einem ungarantierten Vertrag. Deswegen kann man das natürlich ausprobieren. Ich glaube, es wird im Endeffekt nicht den ganz großen Unterschied machen, aber probieren schadet nicht. Sie hätten halt einfach nur dieses Problem schon viel früher und besser lösen können, meiner Meinung nach.
Ja, vor allem halt wahrscheinlich durchdachter am Ende. Halt so mit ein bisschen mehr, also einfach mit ein bisschen mehr Plan und dann auch mit ein bisschen mehr Vorlaufzeit und dann auch mit ein bisschen mehr Training Camp dann vorher zusammen. Und ja, also ich muss sagen, also wie gesagt, die Dragic-Geschichte, also ich verstehe es jetzt natürlich, aus der jetzigen Sicht verstehe ich es natürlich immer weniger, weil, also ich finde es sehr schön, wenn Goran Dragic für die Bulls auf dem Feld steht. Das ist, also er gibt der Offense schon echt sehr, sehr viel. Und ich muss aber gleichzeitig auch gestehen, dass ich bei der Verpflichtung schon sehr, sehr skeptisch war. Nicht, weil ich Goran Dragic generell nicht schätze, sondern einfach, weil halt, ja, die letzten Jahre, weil man nach den letzten Jahren, was Verletzungen anging, was dann auch eben halt gepaart dann mit dem Alter, was dann eben die noch mögliche Leistungsfähigkeit irgendwie angeht, dann halt doch ein paar Fragezeichen waren. Und deshalb weiß ich nicht, ob das irgendwie bei den Mavs ausschlaggebend war, ob es vielleicht auch so war, okay, der ist jetzt 36 ist er, ne?
Genau, kann ich dir nicht sagen, aber kann gut
sein. Ja, aber irgendwie so, ja. Ist jetzt, hat die Mitte der 30er, glaube ich, schon überschritten auf jeden Fall und hat jetzt auch noch eine EM gespielt. Wie kommt er durch so eine Saison, gerade wenn man auf die letzten Jahre schaut mit den ganzen Verletzungen und man dann sagt, okay, vielleicht, weiß ich nicht, bringt er uns auf Dauer nicht das Ganze. Dann aber wiederum, eben, hast du halt einen Spieler, der, wenn er fit ist, dann halt einfach ein sehr, sehr smarter Basketballer ist und damit halt irgendwie auch irgendwie zu deinem Star passt, zumal er deinen Star ja auch sehr, sehr gut kennt und schon mit ihm zusammengespielt hat. Also von daher,
ja. Ja, und das ist ja für NBA-Verhältnisse ein kostenloser Gamble, wenn du jemandem einfach nur einen Förderplatz gibst und einen garantierten, aber trotzdem irgendwie Minimalvertrag. Und sie haben halt, statt auf jemanden zu setzen, der ihnen vielleicht sportlich wirklich helfen kann, haben sie halt diesen Kaderplatz erstmal einfach nur an Campazzo gegeben, bei dem es klar war, dass es nicht der Fall sein würde.
Ja, ich meine, gleichzeitig muss man ja sagen, dass Dragic ja dann auch im Sommer gegenüber einer slowenischen Journalisten gesagt hat, dass die Bulls ihm halt mehr Spielzeit garantieren konnten oder halt eine gewisse Spielzeit garantiert haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Vergleich zu den Mavs war mehr, aber grundsätzlich
doch, er hat das sogar ziemlich genau beschrieben. Also er hat gesagt, dass die Mavs ihm letztendlich gesagt haben, so, wir geben dir gerne einen Kaderplatz, aber wahrscheinlich brauchen wir dich nicht so oft, sondern kann gut sein, dass es eher nur so jedes vierte, fünfte Spiel sein wird. Und da, also das finde ich vom damaligen Standpunkt halt her schon vollkommen unverständlich, weil es halt einfach so war, dass sie ja zu dem Zeitpunkt einfach nur zwei Ballhändler hatten. Das ist ja alles eigentlich keine Neuigkeit. Und das war auch, sobald Brunson weg war, war das ja klar, dass das eigentlich etwas ist, was sie wahrscheinlich adressieren sollten. Und dann zu sagen, ja, okay, wir können dich holen, aber ganz ehrlich, eigentlich bist du eher einfach nur als Kumpel von Doncic da und gelegentlich kannst du auch mal zocken, aber so richtig brauchen wir dich nicht. Das ist halt für mich einfach kurzsichtig. Aber naja, deswegen ist es jetzt so gekommen. Sie haben es ja jetzt offensichtlich auch so gesehen. Und jetzt holen sie jemanden, der zwar jünger ist, aber der halt einfach gesundheitlich noch mehr Fragezeichen mitbringt.
Das stimmt. Ich meine, vielleicht muss man aber auch so ein bisschen sehen. Ich meine, jetzt halt nur, ja, sie haben halt gedacht, Hardaway kann das auffangen und so. Vielleicht blauäugig gewesen. Hardaway ist vielleicht auch nicht der Spielertyp. Aber das jetzt so abzutun, so nach dem Motto, so, ne? Also ich meine, du hast ja trotzdem einen Offensivspieler, der vielleicht ein bisschen mehr auf die Creation anderer angewiesen ist, aber trotzdem hast du ja noch eine zusätzliche Komponente und vielleicht hast du dann einfach einen anderen Plan und hast gedacht, wir machen das so mit den Spielern, die wir jetzt haben, fangen wir es halt anderweitig auf, ohne das 1:1 zu ersetzen. Ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Und dann,
es wie gesagt, ist keine gute Idee.
Die Fragezeichen hinter Dragic, vielleicht war es wirklich keine gute Idee. Die Fragezeichen hinter Dragic kann ich aber aus Sommerperspektive absolut nachvollziehen. Und ich hätte auch eher gedacht, als die Bulls ihn verpflichtet haben. Und liegt vielleicht auch daran, dass ich sicherlich nicht jedes Nets-Spiel letztes Jahr gesehen habe und er bei den Raptors kaum gespielt hat, als er noch bei den Raptors war. Ich hätte auch eher gedacht, dass er so derjenige ist, der hin und wieder mal reinkommt, so ein paar Minuten so ein bisschen so eine Veteranenpräsenz halt gibt. Macht er jetzt nicht und es ist auch gut so, dass er es nicht macht. Trotzdem bewerte ich es natürlich aus der Perspektive und nicht aus der Sommerperspektive. Trotzdem, wie du sagst, man hätte ihm mehr Chancen einräumen können, klar. Jetzt ist es so, und bei Kemba, ja.
Gamble und Dennis Schröder war halt auch noch da.
Dann hätte man
halt Schröder einfach holen können. Die haben sich verpasst. Er war nicht bei den Lakers als Kid dort. Aber so, wenn man bedenkt, dass das Kid eigentlich Spieler hasst, die nicht verteidigen können, hätte man sagen können, okay, Schröder ist da jetzt zwar auch nicht unbedingt eine Granate, aber er hat auf jeden Fall defensiv wesentlich mehr Upside als Kemba, auch als Dragic. Vielleicht nicht unbedingt als Campazzo, der aber halt einfach dabei auch gerne unsportlich und brutal agiert und sowieso nicht so viel auf dem Feld stehen sollte. Egal. Jedenfalls haben sie jetzt Kemba. Mal gucken, was es ihnen bringen wird. Ja.
Wobei, haben sie sich wirklich verpasst? Ich bin mir gerade nicht sicher. Haben sie nicht eine Saison zusammen gemacht?
Kid war... Nee, ja, so stimmt. Sie hatten eine Saison zusammen, ne?
Doch, die 2021er Saison,
oder? Bei den Mavs
übernommen. Ja, genau.
Nee, dann hast du recht, ja. Ich bin müde.
Ja, eben. Also alles entschuldigt heute. Absolut. Da ist natürlich, ja, aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist dann Kid auch nicht der größte Schröder-Fan gewesen.
Ja, sie waren ja bei der EM am Start, um sich... Schröder
an. Hätte man zum Schröder-Fan werden können. Ja, absolut. Also von daher, ja, keine Ahnung. Also
vielleicht haben sie auch einfach Kacke gebaut, man kann das ja auch mal so sagen.
Kann auch sein, ja. Vielleicht hatten sie eine Idee, die nicht funktioniert hat. Und schauen wir mal, wie es Richtung April aussieht. Jetzt, wie gesagt, letzte Nacht gegen die Warriors gewonnen. Aber eigentlich wollten wir auch gar nicht so viel über den Westen sprechen. Wir wollten eigentlich über den Osten sprechen, weil wir letzte Woche über den Westen gesprochen haben. Wir haben nämlich den Westen sortiert. Und jetzt sortieren wir den Osten. Und dabei kommt einer zur Sprache, der gerade ja, ziemlich solide unterwegs ist. Vor allem einer, dessen, ich weiß nicht, vielleicht haben wir es vorhergesehen sogar. Auf jeden Fall haben wir den auf Patreon ziemlich intensiv besprochen. Patreon fragt ihr euch jetzt natürlich. Nein, Quatsch, fragt ihr euch wahrscheinlich nicht, wenn ihr schon das ein oder andere Mal zugehört habt. Auf jeden Fall, denn unter patreon.com/korpiger, Podcast und Korpiger mit. Oh, yeah. Richtig. Könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es dafür eben extra Content, zum Beispiel in Form des Sehtests. Beim Sehtest schauen wir uns einzelne Spieler genauer an und sprechen über sie. Und der letzte war Tyrese Halliburton von den Indiana Pacers, den wir dann als vielleicht nur ein, etwa, vielleicht haben wir uns sehr weit aus dem Fenster gelegt, aber vielleicht als nur ein Point Guard bezeichnet haben. Es gibt Anhaltspunkte, dass wir vielleicht...
Wir lagen einfach richtig, wenn ich ganz ehrlich bin.
Anders als die Mavs, meinst du? Anders als die Mavs lagen wir richtig. Ja.
Wobei mir aufgefallen ist, es gibt noch einen legendären Point Guard, mit dem man ihn noch ein bisschen besser vergleichen kann als mit dem Point Guard. Aber dazu kommen wir dann vielleicht bei den Pacers.
Okay, ich bin gespannt. Ja, denn wir wollen nicht vorgreifen. Wir fangen ja immer entweder oben oder unten an. Und die Frage auch heute, ich hoffe, du bist bereit, weil du bist ja ein bisschen nicht ausgeschlafen, aber wo willst du anfangen, Ole?
Erstmal muss ich nochmal eine ganz kurze Detour durchführen. Es tut mir leid.
Ja, richtig. Genau.
Alles gut, weil wir, also es tut mir natürlich schrecklich leid, weil wir gerade schon um Support gebeten haben. Das muss ich jetzt nochmal tun. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, ich mache ja noch einen anderen Podcast gemeinsam mit den Kollegen Len Werle und André Vogt. Hall of Game heißt der, wo wir uns sehr detailliert die Karrieren von legendären Spielern angucken. Also letztendlich von den 75 Besten, die ja letztes Jahr gewählt wurden, was in Wirklichkeit 76 waren. Aber ihr wisst, was das Prinzip ist. Und wir haben momentan ein Crowdfunding laufen, weil wir uns dazu entschieden haben, da das halt weiter wachsen soll und da das ein sehr zeitintensives Projekt ist, dass wir das hinter eine Paywall nehmen. Das ist jetzt bei Steady zu finden. Ich packe den Link dazu auch nochmal in die Shownotes. Und wer sich diesen Podcast noch nicht angehört hat, die Folgen, die wir bisher gemacht haben, die bleiben auf jeden Fall auch öffentlich. Das heißt, wenn man sich nochmal ein Bild davon machen will, kann man das relativ easy auch immer noch tun. Und jetzt...
Und sollte man.
Sollte man. Ne? Genau, das hast du jetzt gesagt. Aber
ich
stimme zu in dem Fall. Und das war's schon.
Und das war's. Ja, okay. Und dann aber, wenn du gerade dann schon so, wie gesagt, auf jeden Fall, ich kann es nur empfehlen, hört definitiv mal rein und unterstützt dann natürlich auch, wenn ihr wollt. Und damit zum Osten. Aber wohin im Osten?
Ja, wäre es nicht eigentlich fair, dass du das mal entscheidest, weil ich es letztes Mal entschieden habe?
Ach so, du meinst, ja. Gut. Dann würde ich sagen,
fangen wir mal so. Willst du früh oder spät über die Bulls reden?
Je früher, desto besser. Deshalb oben. Nein, lass unten anfangen. Lass unten anfangen.
Ich musste gerade kurz an den Film Auf Kriegsfuß mit Major Payne denken. Kennst du
das? Oh ja. Ja. Natürlich.
Legendär.
Die Lache kommt ziemlich 1:1 rüber, muss ich sagen.
Ja, das habe ich auch früher viel studiert. Ich habe den Film vor ein paar Monaten mal wieder geguckt und dachte mir echt, okay, das ist irgendwie strange, dass ich den als Kind unfassbar gerne und oft gesehen habe, weil das schon ganz schön stumpf ist, aber auch ein Klassiker. So muss ein Klassiker sein.
Ja, er passt doch auch irgendwie als Kind, weiß man Stumpfheit noch zu schätzen.
Ja, und
halt hinterfragt die Stumpfheit
nicht. Die ist mir halt einfach wirklich hängen geblieben.
Ja. Zu Recht. Passt vielleicht auch auf einige der unteren Teams.
Ja.
Unterstes Tier?
Heißt bei mir Wemby Season. Was wahrscheinlich nicht besonders schwer zu ergründen ist, warum das so heißt. Da sind die Pistons drin, wo man ja noch irgendwie auf die Nachricht wartet, was jetzt mit Cade passiert, also ob er wirklich operiert wird und dann die gesamte Saison ausfällt. Momentan fehlt jetzt auch noch Jaden Ivey und die Ergebnisse sind so oder so schon ziemlich grausig. Der Trend wird dann wahrscheinlich sich auch eher noch verstärken. Und insofern denke ich, auch wenn ich eigentlich relativ optimistisch war, was Detroit angeht, dass es halt einfach wahrscheinlich eine Saison im Tank bleiben wird. Das andere Team, was da auf jeden Fall reingehört, meiner Meinung nach, ist Charlotte, was die schlechteste Offense der Liga hat, was überraschend ist, wenn man vergisst, dass halt, also LaMelo Ball halt schon einen Großteil der Saison verpasst hat, dass auch sonst alle möglichen Leute ausfallen, dass sie auch, glaube ich, mittlerweile schon so ein bisschen damit angefangen haben, Leute strategisch aussetzen zu lassen, die vielleicht sogar spielen könnten. Also ich rechne auch damit, dass wahrscheinlich jetzt so ein Terry Rozier die Saison nicht unbedingt dort komplett beenden wird, sondern dass der vielleicht irgendwie mit der Zeit noch getradet wird und so. Und ich denke, dass die, auch wenn das vor der Saison noch ein Team war, wo man dachte, vielleicht versuchen sie es auch Richtung Play-In zu gehen, dass die halt eher sagen, ne, die Saison nicht. Wir versuchen jetzt unseren eh ziemlich wenig balancierten Kader durch einen Top-Pick irgendwie zu ergänzen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg eigentlich für die Franchise. Und dann sind da halt noch die Magier, die sehr nah an meinem Herzen sind, weil ich ihnen verdammt gerne zusehe, aber die halt einfach keine Spiele gewinnen. Es wird sich jetzt vielleicht ein kleines bisschen dadurch bessern, dass, also Markelle Fultz soll jetzt zurückkehren. Ich glaube, Cole Anthony ist auch nicht mehr weit davon weg. Dann endet die Phase, wo sie einfach gar keine Guards mehr hatten, sondern es gibt jetzt dann zumindest den einen oder anderen. Gary Harris ist ja auch mittlerweile zurück im Kader, auch wenn das jetzt nicht der klassische Decision-Maker ist, aber trotzdem jemand, der halt Würfe treffen kann und so. Vielleicht kommt dadurch etwas mehr Balance rein, aber insgesamt ist es, glaube ich, für mich einfach ein Team, was extrem unterhaltsam anzuschauen ist, aber was halt einfach noch nicht so richtig gut ist. Also was sich, glaube ich, in dieser Saison auch nicht unbedingt ändern wird. Hast du nach diesem langen Monolog mit dem Bottom-Tier irgendwas auszusetzen oder hast du die drei Teams da auch?
Ich habe genau die drei Teams da auch. Also ich glaube, es war ja irgendwie auch relativ offensichtlich. Also Detroit, muss ich sagen, wobei ja, sowohl Orlando als auch Detroit, aber Detroit überrascht mich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. So, du hast ja auch gesagt, wir beide haben die Pistons vor der Saison eigentlich optimistischer gesehen, sagen wir es mal so. Ich meine, Kate hatte jetzt auch nicht den optimalen Saisonstart.
Ja.
Und ja, jetzt die Verletzung. Ja, ist gut. Bei so einer Verletzung finde ich es gut, dass man sich Zeit nimmt, bis man halt wirklich dann die optimale Behandlungsmethode dann irgendwie raus hat, um dann zu schauen, was halt wirklich, ich meine, wie gesagt, es geht ja nicht um dieses Jahr, beziehungsweise es schadet ja auch nicht, in diesem Jahr schlecht zu sein. Deshalb, ja, ich denke, Detroit ist da drin. Es ist halt interessant, was mit Bojan Bogdanović passiert, der zwar verlängert hat, aber getradet werden kann. Und damit ja auch gar nicht, also durchaus wertvoll ist, weil er halt einen Zwei-Jahres-Vertrag dann hat, wenn du ihn eher tradest. Deshalb bin ich, weil, und der, abgesehen davon, eigentlich eine ziemlich gute Saison spielt, also auch ziemlich effektiv unterwegs ist. Deshalb, ja, Detroit gehört rein, Magic. Also ich muss gestehen, also ich werde es auch deshalb gleich sehr kurz halten, weil ich gucke tatsächlich, zeitlich ist immer so ein bisschen schwierig mit Kind und Job und so. Deswegen gucke ich die unteren Teams auch jetzt nicht so regelmäßig. Schale zum Beispiel habe ich noch gar nicht gesehen.
Ja, du läuft aber halt auch einfach
das Team nicht. Doch andauernd. Ja, aber kein offizielles Lottery-Team.
Okay.
Noch nicht. Kommen wir gleich noch dazu. Aber genau, die Magic. Ja, viel Talent, viel Jugend. Viel Plattitüde meinerseits. Ganz kurz die Ball-Ball-Experience.
Ich wollte es gerade sagen. Ich habe dir ja neulich gesagt, du sollst dir Shay mal angucken.
Ja.
Ich glaube, damit hatte ich recht. Ich kann dir nur sagen, guck dir Orlando durchaus auch mal an. Also wegen Franz natürlich, wegen Ball, wegen Banchero. Das ist halt schon einfach ein Team, das ist einfach sehr funky. Und die haben talentierte, große Leute. Also jetzt gerade ist ja Wendell Carter leider raus. Aber teilweise haben die halt schon echt Lineups, wo Wendell Carter eigentlich so quasi der Kleinste auf dem Court ist als Center. Und das ist schon sehr interessant, sich das anzugucken. Und was Bull teilweise, also was der jetzt halt Pull-Up-Dreier reinrotzt, dass der halt immer noch echt krasse Quoten hat, das ist schon nicht schlecht. Ich finde es zwar immer ein bisschen albern, wenn Leute dann sagen, oh, Wembanyama spielt doch schon in der NBA, weil das dann doch irgendwie nochmal ein bisschen, also gerade körperlich und gerade defensiv, was die Flexibilität angeht, also es liegen da halt schon ein paar Welten dazwischen, weil mit Bull kannst du eigentlich, ja, da kannst du jetzt nicht unbedingt alles mit dem spielen, drücken wir es mal so aus. Er hat ein paar Sachen, wo er halt dann schon auch mal seine Blocks bekommt und so, aber er ist natürlich auch angreifbar. Aber es ist super unterhaltsam und ich finde es halt irgendwie mega cool, weil man ja das über die letzten Jahre wirklich nicht unbedingt ahnen konnte, dass in dem noch so ein produktiver NBA-Spieler steckt. Und das ist er jetzt einfach. Und sieht dabei anders aus als jeder andere, der in der NBA rumläuft. Und also insofern ist das schon irgendwie eine Show.
Ja, die Frage wollte ich dir tatsächlich stellen, was du so von diesen Kommentaren eben hältst, Richtung oder diesen Vergleichen Bobo und Wembanyama. Und ja, man kommt halt schnell dann, ne? Beide groß, beide können von draußen treffen und haben Ballhandling. Aber ja, am Ende ist da wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr Unterschied. Ich bin aber tatsächlich mal gespannt, was dieser Hype um Wembanyama, also auch, dass man jetzt in die Spiele der Metropolitans auf der NBA-App gucken kann und was das dann macht mit den ganzen Spielern, die jetzt schon da sind. Also wie sie ihn empfangen werden dann, wenn er dabei ist. Und wie kompliziert es für ihn wird. Weil, also, okay, ich packe jetzt auch ein Klischee aus, aber er ist ja dann doch, also der Kräftigste ist er ja nicht. Soll er auch, glaube ich, nicht sein, weil könnte ich mir vorstellen, wenn da jetzt noch wahnsinnig viel Gewicht und Muskeln drauf packst, wird es dann bei der Länge dann irgendwie auch irgendwann kompliziert. Aber wie er empfangen wird, bin ich sehr, sehr gespannt. Banchero hat jetzt auch dieses Zitat gehabt mit dem Victor Guy und eigentlich haben sie auch da schon so einen wie Bobo und bla bla bla. Also ja, wie so ein Hype dann immer bei den Arrivierten quasi ankommt, ist ja schon immer so eine Sache. Von daher bin ich sehr gespannt, wie das dann sein wird. Aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit.
Wie das bei allen dieser 2,50 Meter großen Leuten ist, werden viele Leute auf jeden Fall versuchen, über ihn zu danken, weil das natürlich so das ultimative Kriterium dann sein wird, ob du ein Mann bist in der NBA. Das werden auf jeden Fall viele versuchen, aber und es werden auch einige schaffen. Es werden natürlich auch einige daran scheitern.
Also, ja. Was glaubst du, wer es als erstes schafft? Wer ist dein Tipp?
Dazu müsste ich sein Team und den Schedule kennen. Deswegen, das wird ja nicht ewig dauern. Also der ist ja auch jemand, der halt alles contestet und dann kommst du halt auch mal eine Millisekunde zu spät und dann ist hier, also ein Ja Morant ist dann halt durch. Das passiert dann schon.
Ja. Wenn du jetzt einfach mal Schedule und Team außen vor lässt, sondern einfach so vom Typ Spieler her, der es auf jeden Fall versuchen wird und dann auch dessen Erfolgsaussichten du einfach am höchsten einschätzt. Ist da Ja Morant vorne?
Oder also Morant ist da auf jeden Fall dabei. Ich meine, Anthony Edwards hat ja aufgehört zu danken, weil er jetzt dick ist.
Stimmt, ja. Vielleicht, aber vielleicht spart er sich's auch nur auf, weißt du?
Ja, das kann sein. Vielleicht konserviert er das einfach für nächste Saison,
wenn es wirklich Europe's zählt. Europe sounds whack und so, weißt du?
Vielleicht dankt er auch im Training ständig über Gobert.
Eben. Er hat's ja mit Europäern, wie wir spätestens seit Hustle wissen.
Ja, das stimmt.
Naja,
ja. Ja, also momentan wären das wahrscheinlich schon die Leute, die man da nennen könnte.
Oder ist er doch Zach LaVine?
Ach, ja, lass uns zum nächsten Tier überkommen.
Ja,
subtil. Clever, wirklich sehr gut.
Aber effektiv. Ja.
Ja, ich habe es nämlich auch endlich mal die Bulls ins Gespräch gebracht, wo es halt dann auch wirklich angemessen ist.
Ja. Naja, ich finde es angemessen eigentlich.
Ja, stimmt.
Ja, sie kommen bei mir nämlich auch im nächsten Tier tatsächlich. Und ich, mein Tier heißt Dreierlos im Play-In. Und hab da die Bulls.
Wen hast du da noch drin?
Die Knicks.
Ja.
Weil das sind die beiden für mich, also beziehungsweise die Knicks sind momentan, was die Quoten angeht, das schlechteste Dreierteam der Liga. Haben jetzt auch nicht zwingend das Personal, um da den ganz großen Sprung zu machen. Also klar kann es Verbesserungen geben. Jetzt, ich glaube, Barrett trifft unter 30%, das kann schon besser werden, aber er war jetzt noch nie Knockdown-Shooter. Quentin Grimes kann sich verbessern. Gleichzeitig, ja, bin ich mal gespannt, wo es geht. Gibt sicherlich auch noch andere Probleme. Und die Bulls nehmen halt nur 29,1 Dreier pro Spiel. Du siehst, ich habe mich ja vorbereitet mit Stats und so.
Nicht schlecht.
Weniger nimmt keins, sie treffen 36%. Das ist dann schon wieder ein bisschen Mittelmaß, aber sie haben halt einfach auch, wenn man es einfach so sieht, sie haben halt wahnsinnig wenige reine Schützen oder wenig sichere Schützen. Also wenn dein Center einer deiner willigsten Schützen ist und der am regelmäßigsten abdrückt, also mittlerweile sind es bei Vucevic immerhin 34,3% wieder von draußen, aber trotzdem, ja, ist es kein Optimalfall. Es sei denn, dein Center trifft halt an die 40%. Und das ist halt, ja, dadurch sind die Bulls kompliziert. Sie sind auch nach dieser Woche kompliziert, weil Jazz haben wir angesprochen, seit Conley raus ist, sieht es ein bisschen schlechter aus, aber sie haben halt trotzdem halt hintereinander die Bucks und die Celtics geschlagen, die wir höchstwahrscheinlich am Ende dieser Folge besprechen werden, davon würde ich jetzt mal ausgehen. Und ja, sie zeigen halt immer wieder, es gibt halt so Phasen, in denen es einfach sehr, sehr gut aussieht. Und ich finde, so das Team in seiner besten Form, ja, ist vielleicht ein Tier weiter oben. Also ich glaube jetzt gerade ohne Lonzo ist da einfach auch momentan nicht mehr drin. Aber dann hast du ein paar eklige Verteidiger. Du hast ein Team, das den Ball pushen kann in Transition. Du hast DeRozan, der dir immer mal wieder eine Exit-Strategie bieten kann. Du hast einen Dragic von der Bank. Du hast vor allem einen Benchmob, der jedes Mal Energie bringt. Irgendwann hast du hoffentlich auch wieder einen Zach LaVine, der effektiver scored. Und einfach so ein bisschen sein Groove wiederfindet. Aber dann ist es schon irgendwie ein solides Team. Pat Williams, alles gegen die Jazz sah nicht wirklich gut aus, hat davor, aber sah das alles wieder, also war irgendwie eine Steigerung auch über mehrere Spieler da. Ich habe ja schon mal drüber gesprochen, will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber Kobe White die letzten beiden Spiele, oder jetzt gegen die Bucks und gegen die Jazz nicht die letzten beiden, OKC sah es wieder schlecht aus, aber gegen die Bucks waren es, glaube ich, 14 Punkte bei 57% von draußen, gegen die Jazz hat er 15 Punkte gemacht, 60% von draußen, also vielleicht auch ein Ausreißer nach oben, aber grundsätzlich, da ist schon ein bisschen Potenzial ist dabei, beziehungsweise man sieht es immer wieder so aufblitzen und dann ist es teilweise halt wirklich wieder ja, dunkel und man fragt sich so, hat das alles überhaupt noch einen Sinn? Ja? Mhm. Sollen wir es eigentlich, es gab auch bei The Ringer jetzt einen Artikel, wo es hieß, die Bulls müssten eigentlich tanken.
Müssten einreißen, ne? Das wollte ich dich fragen, oder, ob du den gelesen hast, weil ich finde, da stand schon einiges drin, was ich nachvollziehen kann. Das ist natürlich auch alles überspitzt formuliert, das ist, glaube ich, auch das Ziel davon, aber ich finde, da steht jetzt inhaltlich nichts Falsches drin. Und also, wenn man sagt, das ist eine deprimierende Situation, in der sie sind, da würde ich halt auch mitgehen.
Also, ich muss gestehen, ich habe ihn noch nicht ganz gelesen, beziehungsweise ich erkenne nur Auszüge. Und das, was ich gehört habe, beziehungsweise auch die, ich habe es dann auch so ein bisschen durch die Linse einiger Bulls-Beobachter auf Twitter gesehen. Und deshalb bin ich dann vielleicht auch etwas vorgeprägt. Ich muss sagen, ich denke, Grundgedanken kann ich nachvollziehen, weil ich ihn dann gerade so nach dieser, sie hatten ja auch diese Serie, wo sie, glaube ich, 5 oder 6 in Folge verloren haben oder wo es halt gar nicht lief. Und ja, da halt gepaart einfach damit, dass sich die jungen Spieler, die sich ja eigentlich steil entwickeln sollten, nämlich mit, also Kobe vor allem, aber Pat Williams, noch nicht so entwickelt haben. Ayo, klar, sieht irgendwie ganz gut aus, auch wenn sie die Minuten mit Ayo nicht, wenn die nicht immer gut aussehen, sicherlich auch nicht nur, oder da gibt es sicherlich andere Faktoren, die damit reinspielen. Gepaart dann eben damit, dass Lonzo nicht dabei ist. Ich kann ich den Gedankengang nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe auch schon überlegt, was du halt machst. Ich habe auch schon überlegt, ob du sagst, okay, wir versuchen jetzt halt einfach dieses Jahr dann, wir sind gerade eh nicht so gut. Und wir lassen halt abreißen. Wir schauen, dass wir könnten ja, ich finde halt die Situation, ich habe einen ganz interessanten Kommentar gelesen bei Twitter. Ich glaube, von Mark Kay war das, der auch bei CHGO Bulls dabei ist, der gesagt hat, also, es wird ja auch so ein bisschen vorgeschlagen, okay, du tradest zum Beispiel DeRozan für Picks, du versuchst irgendwie Levine loszuwerden für Picks und dann hast du eigentlich ja relativ schnell wieder Draftkapital. Und in dem Moment, in dem du Draftkapital hast und dann noch Spieler wie vielleicht Lonzo, keine Ahnung, wie gut der zurückkommt, du hast noch junge Spieler, dann ist deine Situation schon und dazu noch ein bisschen Capspace, dann ist deine Situation schon wieder gar nicht so aussichtslos und so dunkel, weil du hast Spieler, die für gewisse Teams interessant sein können, die ein Skillset mitbringen, das in der Liga interessant ist. Und damit, also du bist jetzt nicht irgendwo in einem Niemandsland. Und von daher, ja, ich habe ganz schwarz mal möchte ich nicht, ich muss gestehen, mir macht es gerade jetzt nicht so mega viel Spaß. Aber so dieses, ja, du weißt ja, ich brauche immer so ich bin auch gern der Verfechter von, jetzt lass doch auch mal so ein bisschen so den Zwischenschritt machen. Also wenn man bedenkt, vor 2, 3 Jahren waren die Bulls halt echt mit einer der Lachnummern der Liga, also auch dank ihres Coaches damals, aber es war einfach richtig schlecht. Und jetzt, letztes Jahr waren sie mehr als respektabel. Jetzt ist es sehr durchwachsen, aber mit Potenzial zu respektabel. Und für mich ist es auch okay, erstmal kurz respektabel zu sein über einen gewissen Zeitraum. Und dann zu sagen, okay, von daher, wir sind dann vielleicht auch wieder interessanter für Free Agents. Wir haben wieder unser Ruf in der Liga ist wieder ein besserer und wir gehen dann den nächsten Schritt als, ich brauche jetzt nicht diesen Sprung dann direkt zum Conference Finals oder Conference Semi-Contender. Brauche ich jetzt persönlich nicht. Heißt nicht, dass so ist. Vielleicht, wie gesagt, im Nachhinein, vielleicht der Wood-Trade war vielleicht wirklich nicht die beste Idee. Würde ich mittlerweile, keine Ahnung, man stünde vielleicht auch irgendwie besser da, wenn man ihn nicht gemacht hätte. Was das Spielermaterial angeht, ich weiß nicht, ob man dann DeRozan bekommen hätte, ob man Lonzo bekommen hätte. Anderes Platz. Aber grundsätzlich so dieses Ding, ja, sie sind jetzt noch kein Titelkandidat, das ist für mich in meinen Augen kein Argument, kein Kritikpunkt, weil einfach.
Aber das ist auch nicht das Problem, was ich meistens ausmache oder was ja. Leute kritisieren, sondern das Problem ist eher, respektabel ist gut, nur ist der nächste Schritt auch möglich. Und das ist halt, glaube ich, das, wo mir jetzt bei den Bulls momentan ein bisschen die Fantasie einfach fehlt. Also was auch
und das,
damit zu tun hat, dass ich, also immer wenn ich die Bulls sehe, bin ich ein bisschen traurig, Zach LaVine spielen zu sehen zum Beispiel. Also den ich also zu seinen besten Zeiten schon unfassbar gerne spielen sehe, weil das halt so diese Eleganz, dieser Wurf, dieses dazu aber gleichzeitig auch irgendwie aggressiv und explosiv zum Korb gehen und so. Und also wenn der jetzt versucht zu finishen am Korb, sieht das halt schon echt schwierig aus. Und also man kann hoffen, dass das besser wird, aber ich dachte eigentlich, das sollte jetzt besser sein. Und klar, also das Problem ist, wenn jetzt, also auch wenn man sagt, Pat Williams entwickelt sich noch, also wir haben schon öfter über ihn gesprochen, bis er dann an einem Punkt ist, wo er halt richtig gut ist, ist dann DeMar DeRozan noch gut? Was ist mit Vooch? So, und also ich glaube, dass halt, das war auch ursprünglich ja das, was ich kritisiert habe an diesem Vucevic-Trade, dass man sich damit halt einfach so viele Möglichkeiten irgendwie verbaut hat, wie man ein Team geduldig aufbauen kann. Und das, was du eigentlich sagst mit, kann ja auch mal geduldig sein und nicht sofort diesen Schritt zum Contender machen, da gehe ich voll mit. Nur, ich finde, das ist überhaupt nicht das, was die Bulls über die letzten 2 Jahre gemacht haben, sondern das war extrem ungeduldig. Und dadurch sind sie jetzt in einer Situation, wo es halt echt schwer ist, in eine Richtung raus, also beziehungsweise in eine gute Richtung rauszukommen. Weil das Maximum jetzt, wenn man sagt, Lonzo kommt dann irgendwann zurück, ist ja, oder, also ich meine, wer weiß, was mit Lonzo passiert, aber sagen wir mal, das Maximum für das Team, was man jetzt gerade hat, ist ja irgendwie respektabel sein. Ne? Und nicht irgendwie, dann jetzt haben wir auch die Möglichkeit, dann als nächstes richtig gut zu werden. Wie man das machen will, das weiß ich halt einfach nicht. Und deswegen kann ich diese, also auch diese etwas zweifelnde Lage, in der du gerade bist, irgendwie ganz gut verstehen. Und ich finde halt schon, dass da halt auch einfach, ja, ungeduldig operiert wurde und mal, also sie im Prinzip ein paar Deals gemacht haben, von denen manche gut waren, also Free Agency Verpflichtungen waren ja gut, aber durch diesen Vucevic-Trade hat man sich halt einfach wirklich gleichzeitig viel Spielraum irgendwie verbaut, der jetzt nicht mehr da ist.
Ich glaube, also wie gesagt, ich bin auch kein Fan des Vucevic-Trades. Ich glaube halt, ich bilde mir ein, dass die Idee halt einfach ist, okay, wir haben schon ein paar Spieler mit Talent, wir wollen jetzt halt auch einfach mal, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wir wollen, dass sie auf einem gewissen Niveau auch mal performen müssen, dass es nicht darum geht, okay, scheißegal, wie wir spielen und Levine legt halt 30 Punkte auf und ist gut, sondern einfach, okay, wie funktioniert es in einem anderen Setting und halt auch einfach so eine Kultur zu installieren. Und ja, es gibt dann irgendwie Timelines, aber manchmal denke ich mir, dass wir uns einfach auch als Beobachter sehr dann irgendwie sehr in so Schablonen denken und dann, okay, Pat soll sich entwickeln und vielleicht auch nicht, weil ich glaube, Pats Entwicklung tut, also sagen wir mal so, die jetzige Konstellation, glaube ich, beschleunigt Pats Entwicklung nicht. Wie weit es dann, wie weit die gehen könnte, weiß man ja so oder so nicht. Aber dadurch, dass halt so viele Leute drumherum sind, die den Ball brauchen, dadurch, dass er halt, ja, eher zurückhaltend ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht nicht die Touches bekommt, vielleicht gerade noch nicht der Spieler ist, der er sein kann, vielleicht. Aber ich meine, der Vucevic-Vertrag läuft aus. Der Rosen-Vertrag läuft nicht ewig. Also wir gehen ja immer davon aus, ist der Rosen dann noch gut? Entscheidend ist doch, ist der Rosen dann noch da? Entscheidend ist doch, ist Vucevic dann noch da?
Ja, aber kannst du sie denn ersetzen? Das ist ja doch auch ein Problem, oder?
Ja, aber nicht? Ja, natürlich kannst du sie ersetzen. Du kannst jeden ersetzen in der NBA. Also sei nicht despektierlich. Aber ich meine, jedes Team ersetzt irgendwie Spieler A durch Spieler B, weil Spieler A entweder nicht mehr ins Konzept passt oder weg will oder sich verletzt oder so. Also es passiert ja immer irgendwas.
Okay, aber das sind alles gute Argumente, um solche Leute gar nicht erst zu holen.
Ja, aber warum? Aber warum? Du hast letztes Jahr endlich mal eine Saison gehabt, in der die Bulls sich wieder Respekt erspielt haben in der Liga. Eine Franchise, die eigentlich dank einer Dynastie sozusagen zu den legendärsten der Liga zählt und die aber es geschafft hat, über Jahre hinweg eher eine Lachnummer zu sein. Und letztes Jahr warst du respektabel und klar hast du jetzt nicht, also es gibt, da gebe ich dir absolut recht, es gibt nicht diesen klaren Weg, der sagt, okay, wir sind jetzt, wir waren an dem Punkt, jetzt sind wir an dem Punkt und jetzt geht's so weiter, dass wir irgendwann dorthin kommen, wo alle hinwollen, nämlich, dass wir um die Finals mitspielen können, um die Meisterschaft mitspielen können. Da gebe ich dir absolut recht und ich weiß auch nicht, ob es richtig ist. Ich sehe nur, dass wir noch keinen klaren Weg sehen, heißt nicht, dass dieser Weg nicht existiert. Und das macht es natürlich kompliziert, drüber zu sprechen. Und es kann sein, dass du nochmal einreißen musst. Es kann sein, dass der Weg genau in die Richtung, ich weiß es nicht. Es kann aber auch sein, dass du den ein oder anderen Deal einfädelst, der ja, dich vielleicht einen Schritt weiterbringt. Wenn du wie dieses Jahr einreißt und du kriegst, das Ding ist ja auch, wenn du jetzt tankst, ist ballsy, weil ein Pick nur Top 4 protected ist. Kann aber sein, dass du halt den Top 2 Pick dann bekommst am Ende und dann halt entweder Henderson oder wenn man Jammer bekommst. Und dann sieht sowieso alles anders aus. Was ich damit meine, die Bulls letztes Jahr hat sich in meinen Augen vieles gelohnt. Dass Lonzo sich so verletzt und dass es so läuft, wie es dann am Ende gelaufen ist, konnte niemand vorhersehen. Die Bulls wären auch mit Lonzo kein Meister geworden, sie wären auch mit Lonzo kein Contender, aber sie wären sie wären in meinen Augen ein anderes Basketballteam. Und ich glaube, es würde LaVine helfen, weil LaVine ist auch so ein Ding. Ich bin auch ungeduldig. Ich glaube manchmal, aber ich mahne mich immer zur Geduld bei sowas. Ja. Und wenn wir dann irgendwann Richtung, sagen wir mal, Richtung All-Star-Break sind und es sieht immer noch so aus wie jetzt, dann werden die Fragezeichen größer. Aber Stand jetzt, Knie-OP im Sommer, nicht, also kommt ja auch dazu, eben nicht an seinem Spiel wirklich arbeiten können im Sommer. Da würde ich sagen, okay, mal abwarten. Und dann werden wir sehen, es gibt ja auch immer wieder so Momente, in denen er wieder explosiv, in denen er explosiv aussieht. Also da einfach mal gucken, Geduld. Und ja, es ist nicht geil. Es ist auch, wie gesagt, ich sehe es auch nicht genau, wie es weitergehen soll, dass man zum Beispiel, dass das Team keine Shooter hat, verstehe ich nicht. Also da, das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich finde, man noch deutlich klarer irgendwie kritisieren kann, weil da gibt's ja Möglichkeiten. Auch wenn du einen kleineren Spielraum hast. Da was zu probieren. Aber das haben sie halt irgendwie nicht. Und das ist halt zum Beispiel ein Faktor, der halt irgendwie der Probleme bereitet. Klar, Lonzo wäre halt wäre sicherlich einer deiner besten oder vielleicht dein bester Shooter. Der ist verletzt, aber trotzdem, dass da halt auf dem Flügel, dass das Team so ein bisschen unrund ist. Also auch was die großen Positionen angeht, was so ein bisschen die Athletik angeht, so das Shooting angeht. Das finde ich eher so die Zusammenstellung. Die einzelnen Deals weiß ich nicht. Wie gesagt, manche Wege sieht man erst, wenn man sie geht.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde da immer, man kann ruhig auch sagen, dass sie sich halt irgendwie jetzt einfach in eine Situation manövriert haben, die vielleicht einfach nicht so gut ist und dass da, also
sie könnten in einer besseren Situation sein.
Ja, genau. Und also dass du sagst, dass die letzte Saison für dich vieles irgendwie legitimiert und so, das finde ich auch nachvollziehbar. Nur ich sehe halt momentan eine relativ große Gefahr, dass dieses mal ein Jahr lang nicht Lachnummer sein dazu führen könnte, dass sie über einen längeren Zeitraum wieder eine Lachnummer sein werden, als es sonst passiert wäre, wenn sie halt einfach quasi die Geduld gehabt hätten, keine Ahnung, mit Carter, mit den Erstrunden-Picks, die sie abgegeben haben und vielleicht kriegst du Lonzo trotzdem, vielleicht kriegst du DeRozan trotzdem, aber ich meine, natürlich wissen wir es nicht genau, es wird sich zeigen, aber deswegen finde ich halt schon, dass das Front Office da auch einfach ein bisschen schnell vielleicht. Also vielleicht haben sie einfach so diesen Plan, den sie hat, ein bisschen eilig versucht umzusetzen, was irgendwie okay ist. Aber dadurch, dass wir jetzt auch viel über sie diskutiert haben, ist für mich auch legitimiert, dass ich sie in ihr eigenes Tier gepackt habe bei mir, die Bulls, und zwar die KOC-Range, aus Reminiszenz an deinen guten Freund Kevin O'Connor, der gerne ja fordert, blow it up bei allen möglichen Teams. Ja. Ich weiß nicht, ob ich finde Blow It Up, aber ich habe ja vor der Saison schon mal den Tipp abgesetzt, dass DeRozan vielleicht die Saison nicht dort beendet. Und ich finde, es gibt schon Argumente, das zu machen. Das rettet dich jetzt nicht aus jeder Situation und so. Und es ist auch irgendwie schade, weil DeRozan ja einfach auch ein geiler Spieler ist. Also der auch wirklich bei den Bulls echt nochmal sich ins Rampenlicht gespielt hat auf eine Art und Weise, wie es einfach vorher nicht mehr der Fall war und auch nochmal gezeigt hat, wie er auch einfach gereift ist als Offensivspieler, auch so als Decision Maker und so. Nur ich glaube halt, bei LaVine, der Vertrag ist noch sehr lange, er ist momentan einfach auch nicht so gut, wie dieser Vertrag es quasi suggeriert. Und Vucevic ist sein eigenes Thema. Für DeRozan könntest du halt wirklich viel bekommen und dadurch halt einen etwas anderen Aufbau so ein bisschen beschleunigen. Aber also gleichzeitig fände ich es aus Bulls Perspektive wahrscheinlich auch schade, wenn mein momentan mit Abstand bester Spieler dann weg ist. Aber das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Und also weshalb ich auch finde, die sind einfach in einer sehr, 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 sehr komplizierten Situation.
Ja, aber es ist interessant, also mal ganz allgemein, weil wir halt immer, so Geduld ist immer so ein Thema, dass wir dann so gern situativ einsetzen. Also einerseits, wenn ein Spieler zurückkommt von einer Verletzung, haben wir irgendwie wenig Geduld. Wenn junge Spieler nicht performen, dann verlieren wir auch schnell die Geduld. Aber ein Front Office soll dann die Geduld haben, das den Spieler jeden Tag sieht und der Spieler über ein Jahr, zwei, drei Jahre, vielleicht auch nur in einem Dreivierteljahr, nicht seine Rolle findet und dann sagt, okay, irgendwie das, was wir sehen, genügt uns nicht. Und dann an anderer Stelle funktioniert, sondern sagen, wir hätten sie mal Geduld gehabt. Wie gesagt, es ist, ich glaube, das gilt jetzt nicht nur für die Bulls. Also es ist halt ein, ich meine, Lauri ist zum Beispiel ein Extrembeispiel. Der Lauri von jetzt hat mit dem Bulls Lauri gar nichts zu tun. Und da gab es so viele Faktoren sicherlich, die damit reingespielt haben. Und vielleicht hätten die Bulls es irgendwie auf irgendeine andere Art irgendwie unleashen können, sozusagen. Die Situation in Utah ist jetzt halt einfach eine ganz andere, als es in Chicago der Fall war, als es auch in Cleveland der Fall war. Und bei Carter ist es ja genauso. Und manchmal kannst du noch so viel Geduld haben und es ergibt irgendwie Sinn, weiterzuziehen. Und vielleicht brauchst du auch jetzt in der Situation einfach die Geduld zu sehen, okay, wie können wir damit weiterarbeiten? Ich gebe dir recht, es ist keine optimale Situation. Also ich sage auch nicht, dass das Front Office alles richtig gemacht hat und dass es alles perfekt lief und dass ich jeden Trade, jedes Signing genauso gemacht hätte, was sowieso auch kein Qualitätsmerkmal wäre. Aber ja, Geduld man kann das Argument Geduld immer anführen. Man kann auch jetzt sagen, ja, man muss ja immer mit dem Bulls jetzt Geduld haben, wenn Lonzo zurückkommt, wenn bla, weißt du, wie ich meine?
Schon, wobei ich nicht finde, dass das stimmt. Aber das ist ein anderes Thema.
Oder sagen wir mit dem Weg, wie sie mit den Spielern jetzt verfahren, die sie haben, was auf dem Trademarkt los ist, wie sie dann. Aber würdest du einreißen, wenn du sagst, du hast die Chance, dass du deinen Pick verlierst, ist höher, als dass du ihn behältst. Würdest du dann sagen, ich reiße jetzt ein?
Schwierig, wenn ich mir auf andere Art und Weise mich in eine gute Situation manövrieren kann, dann vielleicht nicht. Aber wenn ich das nicht kann, dann würde ich halt vielleicht sagen, okay, wenn ich aber eine der vier schlechtesten Bilanzen schaffe zu kriegen, und ich meine, das ist ja jetzt noch möglich, bei, ich glaube, 8 Siege haben sie. Das geht ja theoretisch
9. Schon noch.
9, okay, sorry. Dann ist natürlich alles vorbei. Dann kannst du zumindest eine 52%ige Chance haben. Und also keine Ahnung, Franz Wagner haben sie ja auch schon verloren. Also letztendlich ist es halt
Wobei man ja auch nicht automatisch Franz Wagner pickt, wenn man vor den Magic gepickt hätte in dem Draft, ne? Muss man ja auch sagen.
Hätte man machen sollen.
Ja, eben. Aber auch wenn man Lightyears ahead ist.
Hätten auch die Krieger machen sollen, ja, absolut.
Ja. Nein. Nee, du hast, ganz ehrlich, ich widerspreche immer so ein bisschen, ich widerspreche dir jetzt nicht grundsätzlich, ich verstehe alles, was du sagst, und es entbehrt auch nicht jeglicher Grundlage, also ganz im Gegenteil. Es ist kompliziert und so.
Ich mach's tatsächlich auch nicht, weil ich dich ärgern will.
Also ich weiß, es sind absolut valide Argumente, die du vorbringst. Ich versuche immer nur so ein bisschen dann auch für mein persönliches Seelenheil, die andere Perspektive irgendwie einzunehmen und zu gucken, okay, was ist denn dahinter? Und nicht nur, okay, es ist jetzt halt, es sieht auf den ersten Blick kompliziert aus und es ist kompliziert, sondern was kann da noch entstehen? Beziehungsweise was sehe ich einfach nicht, was entstehen kann? Weil oft passieren ja Dinge, die wir nicht sehen, die wir nicht vorhersehen. Und dann sieht alles sowieso ganz anders aus, als wir dachten. Das glaube ich eher so.
Ja.
Aber lass mal weitergehen, oder? Weil sonst, also es sei denn, ja, du willst dem noch was hinzufügen.
Nee, ich, also nur vielleicht noch als grundsätzlichen Abschluss zum Thema Geduld bei Front Offices. Ich finde halt, es gibt Punkte, wo es absolut sinnvoll ist, ungeduldig zu sein. Wenn du halt was hast, was dich, also wenn du dir gut einreden kannst, dass du relativ nah daran bist, halt den nächsten großen Schritt zu machen. Dann kannst du gerne quasi Assets bündeln und dein Team halt einfach auf die nächste Stufe heben. Also wenn jetzt beispielsweise die Grizzlies, die sowieso mir auch über die letzten Jahre viele Gründe gegeben haben, um diesem Front Office zu vertrauen, weil sie halt einfach viele gute Entscheidungen schon getroffen haben. Wenn die jetzt sagen würden, wir brauchen jetzt eigentlich noch genau einen Spieler und dann sind wir vielleicht nicht mehr nur einer von den Kandidaten, sondern dann können wir vielleicht sogar der Favorit in der Western Conference sein, fände ich vollkommen legitim, wenn die jetzt sagen, dann sind wir jetzt ungeduldig. Bei anderen Teams, also bei Orlando beispielsweise, die können jetzt so geduldig sein, wie sie wollen, weil die haben gute junge Leute und die sollen sich erstmal entwickeln. Das wollte ich nur grundsätzlich noch sagen.
Ja, aber ganz ehrlich, aber da bist du ja nicht, die Grizzlies wären nicht ungeduldig. Die bauen über Jahre auf und sind jetzt in einer guten Situation und sagen dann, okay, also das ist ja.
Und das hätte ich mir von den Bulls gewünscht.
Ja, aber die Bulls waren ja nicht in der Situation. Also Wendell Carter, also wie viel alle Leute, die jetzt Wendell Carter anschauen und sagen so, hey, der ist ja richtig gut, weil die jetzt Lauri sehen und sagen, hey, der ist ja richtig gut. Und wie viele Leute haben denn während dieser Zeit bei den Bulls die beiden genau verfolgt?
Aber ich rede doch gar nicht über die. Ich habe über Lauri kein Wort verloren.
Nein, aber ich meine, aber das ist ja das Ding. Aber das ist ja so ein Ding, man muss Geduld mit jungen Spielern haben. Also hatten sie ja, aber es hat halt da nicht funktioniert.
Ja, aber sie haben halt dann für jemanden getradet, der halt schon viel älter ist. Egal, lass uns aufhören
mit. Ja, das, okay, da, ja, Genau, das es war wahrscheinlich nicht, es war nicht so glücklich im Nachhinein. Es hätte besser laufen können. Lass weitergehen. Wir sind,
komischerweise leicht sidetracked, aber es war auch mal Zeit für eine Bulls-Diskussion.
Die hatten wir absolut.
Von daher.
Absolut, eben haben wir normalerweise ja nicht.
Du hattest die Knicks mit ihnen in
einem Tier. Ich hatte den Knicks noch mit drin, genau.
Okay. Ich hab ein Zweier-Tier, also es gibt jetzt nacheinander Me und Yay. Aha. Und in dem Me-Tier sind für mich die Knicks und die Wizards drin, denen ich jetzt nicht unbedingt glaube, also was ihre momentane Entwicklung angeht. Aber sie stehen ja jetzt eigentlich gerade ziemlich gut da, haben eine gute Defense und so. Ich sehe da so ein bisschen eine ähnliche Situation wie vergangene Saison, wo sie halt auch echt gut gestartet sind, also auch defensiv gut gestartet sind und irgendwann sah es dann doch alles nicht mehr so gut aus. Also sie machen jetzt zwar, glaube ich, ein paar Sachen, die eher wirklich gut sind, also die jetzt nicht irgendwie nur mit Shooting Luck oder so zu tun haben. Also sie erlauben relativ wenig Dreier, sie erlauben sehr wenig am Ring, das ist sehr gut. Also auch Porzingis ist, was das angeht, auf jeden Fall ein sehr positiver Faktor. Ich habe sie aber trotzdem nur in diesem Mähtier, was halt, also die Übersetzung dafür ist, könnte schon fürs Play-In reichen, muss aber nicht. So, das ist eigentlich so die lange Version. Ich vertraue halt seiner Gesundheit nicht, weil man es ja einfach schon öfter gesehen hat und gleichzeitig fehlt mir bei ihnen auch einfach so ein bisschen die Upside, die jetzt andere Teams haben, die wir auch im Osten dann noch vor ihnen nennen müssen, weil sie irgendwie viele solide bis gute Spieler im Kader haben, aber nicht die ganz, ganz großen Difference-Maker. Also Porzingis sieht momentan oft wie einer aus, aber ist er das konstant? Weiß ich nicht. Sie haben jetzt gerade 3 Spieler, die 20 plus im Schnitt auflegen. Und eigentlich haben sie trotzdem eine echt miese Offense, also was schon auch irgendwie eine Kunst für sich ist. Das ist irgendwie sehr, sehr Midrange-lastig. Sie haben bisher die beste Quote von allen Teams am Ring, haben dort aber nicht viele Abschlüsse und so. Und ja, kurz gesagt vertraue ich den Wizards einfach nicht besonders. Und ich glaube, die können mittelmäßig sein, aber gut können sie, glaube ich, nicht sein. Und ich glaube, gut sollten sie oder müssten sie aber wahrscheinlich sein, damit ich sie jetzt irgendwie so in die echte Playoff-Range irgendwie packen könnte. Weil da sind einfach noch andere Teams, die, glaube ich, über eine ganze Saison einfach besser sind als sie.
Ja, dem ist gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich sehe es ähnlich. Ich meine, zumal sie ja ein negatives Net-Rating haben, also -1, ich glaube, damals sogar schlechter als die Bulls. Aber ich glaube, solide trifft es irgendwie am Ende ganz gut. Also sie haben halt wirklich, sie haben diverse solide Spiele. Also mal abgesehen jetzt von Beal und Porzingis, die ich auch in die gut bis sehr gut Range packen würde, oder auch Kuzma.
Kuzma ist ja noch
Monte Morris. Ja, also ja, und auch relativ effizient. Ne? Gut, der Dreier fällt jetzt nicht so mega gut mit gut 30%, aber sonst einfach.
Und er gibt teilweise einfach
ein ziemlich verlässlicher Spieler.
Hätte ich früher auch nicht unbedingt erwartet, dass das jemand ist, der auch mal eine Offense irgendwie leiten kann. Also echt guter Spieler. Der wird bei anderen Teams gut sein, wenn sie für ihn traden.
Absolut. Gegen The Rosen oder was? Na Quatsch. Natürlich nicht. Nee, aber sie haben ja auch, keine Ahnung, Monte Morris, Will Barton, Corey Kispert mit Corey Kispert Shooting und sowas. Also es ist wirklich kein schlechtes Team. Es ist wahrscheinlich einfach solide und damit irgendwo zwischen Playoffs und Play-In. Also ich habe sie auch in meinem nächsten Tier drin.
Ja.
Deshalb.
Ja, ich glaube, also bei ihnen und auch bei den Knicks, also deswegen habe ich sie auch so ein bisschen miteinander gruppiert. Bei beiden sehe ich jetzt nicht die ganz großen Sprünge nach oben oder nach unten.
Ja.
Und also was halt so für mich der Unterschied zu den Bulls ist, dass ich bei den Bulls noch am ehesten einen Weg sehe, wo sie halt, also wie sie halt relativ schnell einreißen könnten. Deswegen habe ich sie so ein bisschen von den beiden separiert. Aber man könnte sie auch eigentlich ohne Probleme einfach zu dritt gruppieren. Das würde schon auch gehen. Ich packe ja immer meine persönliche Meinung mit rein bei diesen komischen Einteilungen, die alle auch ein bisschen
schief sind. Was ja durchaus sinnvoll ist. Wenn du einteilst, dann nee, absolut. Also ich, hab dem nichts hinzuzufügen. Und hast du zu den Knicks noch irgendwas, was du jetzt irgendwie was du unbedingt loswerden musst? Oder
Brunson ist geil.
Was macht dich?
Also echt, der spielt echt sehr gut. Die Starting Five ist trotzdem nach wie vor einfach scheiße. Also so die Kombination passt einfach nicht, weil, also wie du schon gesagt hast, es fehlt einfach komplett an Spacing und das ist, also auch Brunson, der ja werfen kann, kriegt jetzt halt andere Würfe, als er sie beispielsweise in Dallas bekommen hat, wo es halt viel off the catch war.
Ja.
Bei den Knicks muss er das eher selber kreieren und das drückt natürlich dann auch irgendwie Quoten. Und ich finde es halt krass, weil ich habe es mir mal angeguckt, so die Line-Up-Daten. Die beiden meistgenutzten Lineups von den Knicks sind die beiden, also einmal Brunson, Barrett, Reddish, Randall, Hartenstein. Also Hartenstein hat ja relativ viel auch starten dürfen, als Robinson verletzt war. Die haben ein Net-Rating von minus 7,8. Und so die aktuelle Starting Five ist ja meistens dann eher Brunson, Fournier, Barrett, Randall, Robinson. Die haben also mittlerweile fast exakt die gleiche Anzahl an Possessions zusammen bei Cleaning the Glass. Die stehen bei minus 8,8. Also kurz gesagt ist das einfach keine besonders gute Kombination gerade.
Ausbaufähig.
Genau. Und ja, also vor allem auch, dass ein Tom Thibodeau-Team jetzt einfach auch schon wieder die so Platz 26 bei der Defense belegt. Ist halt irgendwie hart. Aber ich weiß auch nicht, was da der sinnvolle oder der beste Move wäre, den sie jetzt machen könnten. Deswegen sind sie einfach meh.
Bist du nicht? Sie sind meh. In der Sackgasse.
Ja, ja, so hätte man es auch nennen können, tatsächlich.
Ja, ich meine, sie haben ihre Picks, ne?
Ja.
Das war ja so, also, das ist aber vielleicht dann eher ein Thema für die Offseason.
Sie haben, glaube ich, auch noch einen aus Dallas, dann, ne? Also, wodurch sie
ja, ja, irgendwie so
quasi ein bisschen extra Spielraum hätten, wenn sie was machen wollten. Aber ja, sie haben auf jeden Fall gerade, wahrscheinlich ist es am besten, wenn sie jetzt warten und gucken, was halt der nächste größere Spieler ist. Und vielleicht hätten sie sich auch Donovan Mitchell holen können, aber vielleicht auch nicht. Wer weiß, weil auch Donovan Mitchell hätte daraus jetzt kein Top-Team gemacht, wenn wir ehrlich sind.
Eben. Zwischenschritt. Ja. Ne? Zwischenschritt. Mit Brunson, hast du ja schon gesagt, es war sicherlich keine so schlechte Verpflichtung, gut, großer Vertrag und so, aber ich bin gespannt, was da halt eben als nächstes
kommt. Ja, der Vertrag ist ja eigentlich irgendwie auch jetzt schon gut gealtert, oder? Also wenn man so die Summen anguckt, ist es ja relativ weit unter Max und also was macht er jetzt irgendwie 21 und 7 oder sowas im Schnitt? Also er liefert ja wirklich ab. Ja. Also er ist ja
absolut
individuell absolut gut. Er ist jetzt kein Tyrese Halliburton, aber er ist trotzdem sehr gut.
Wer ist das schon?
Ja.
Wer ist das schon? Eben. War das ein Übergang?
Ich habe ja gesagt, das nächste Tier bei mir heißt Yay. Und momentan, also das besteht nur aus den Pacers. Man könnte die Pacers momentan natürlich auch irgendwo höher hinstellen. Einfach aus dem Grund, dass es sein könnte, dass sie das Team jetzt nicht so zusammenbehalten, habe ich sie jetzt einfach mal hier einsortiert. Aber wenn sie so das zusammenhalten, dann können sie halt schon auch mindestens das Play-In erreichen und vielleicht auch die Playoffs, also weil das macht schon echt Spaß momentan, sich die anzugucken. Ich habe, also meine League Pass Lieblingsteams momentan sind eigentlich Sacramento, Indiana und Orlando. Ich weiß nicht, ob mich das zu einem Hipster macht, aber das sind
den guck ich
verdammt gerne zu. ich habe ja vorhin schon angeteased, dass ich Halliburton-Vergleich, einen historischen habe. Das ist für mich momentan tatsächlich Steve Nash, mehr als der Point Guard. Also wegen diesem, dass man einerseits denkt, der könnte auch noch viel mehr werfen, weil er halt auch so brutal effizient ist und so. Er hat aber mehr dieses Playmaking drin. Er macht das Spiel auch gerne schnell. Das ist halt auch noch so ein Unterschied, glaube ich, zum eher methodischen Point Guard, wobei der natürlich auch vor 30 Jahren war der ja auch mal jung. Da hat er auch noch anders gespielt als jetzt. Aber
eben.
Ich finde halt, also die Pacers machen vor allem deshalb halt unfassbar viel Spaß, weil die einfach so dermaßen hohes Tempo haben und weil sie selbstlos spielen, weil die Offense irgendwie einfach überwiegend echt gut aussieht und weil der Ball sich halt irgendwie bewegt und weil sie auch häufig einfach sehr, sehr schnelle Abschlüsse nehmen. Also da, auch nach Treffern vom Gegner wird halt der Ball irgendwie sofort gepusht und dann mal ein Abschluss halt wirklich 7 seconds or less mäßig sofort genommen, weil halt irgendwie schon beim nach vorne dribbeln Screen dann irgendwie gerade füreinander und dann geht entweder Hield oder Mathurin geht halt Richtung Dreierlinie, ist da schwer zu, sobald er da ein kleines Zeitfenster hat, kriegt er den Ball und drückt ihn rein und so. Das ist halt, ich gucke mir das echt gerne an. Und sie spielen viel Five Out. Miles Turner spielt die beste Saison seiner Karriere, weil er vielleicht auch sich ins Schaufenster stellt, aber also ganz ehrlich, wenn er so weitermacht, warum? Sie müssen ihn ja nicht traden, ne? Also auch wenn er seit 38 Jahren in Trade-Gerüchten ist, aber man könnte jetzt ja auch sagen, du, das funktioniert doch eigentlich ganz gut. Vielleicht macht es ja auch Spaß, mit Halliburton in einer Rick Carlisle-Offense zusammenzuspielen, die ja irgendwie echt nice ist. Vielleicht verlängern wir einfach den Vertrag mit dir und gucken mal, wo es uns hinführt. Also ich könnte beides verstehen, wenn die Pacers, aber wenn sie jetzt noch irgendwie Richtung Tagging sich verabschieden wollten, dann müssten sie das bald machen. Weil so jetzt gerade sind sie halt einfach ein bisschen zu gut dafür.
Ja, 7-3 die letzten 10 Spiele. Also
und Shoutout an Andrew Lampard. Das zeigt
eher in die andere Richtung.
Ich habe gestern die ganze Zeit überlegt, ob mir irgendein gutes Wortspiel mit Lampard einfällt. Leider nicht. Da kannst du jetzt auch nochmal überlegen. Aber dieser Game-Winner war richtig nice. Und was vorher auch schon echt nice ist, ist die Defense von dem. Also kommt so als Rookie fügt er sich halt echt gut ein. Also über die letzten 2 Wochen hatten die Pacers die drittbeste Defense. Das würde man bei dem Personal, das sie haben, jetzt auch nicht unbedingt denken. Aber ich mag das Team sehr gerne. Ich kann nur jedem empfehlen, sich die mal ein bisschen genauer anzugucken.
Es ist eigentlich echt immer ganz interessant, wenn man so ein Team hat, bei dem du sagst, okay, also bei dem der Weg vorgegeben zu sein scheint und du dann eben denkst, okay, klar, wie du sagst, Miles Turner weg, Buddy Hield weg und dann wird getankt und auf einmal passt das Team irgendwie schon ganz gut so zusammen, wie es irgendwie da ist. Also ich meine, Ben Mathurin ist ja auch, also wir haben ja Halliburton intensiver beobachtet und ja, wie du sagst, es ist halt einfach da, man teilt bereitwillig den Ball, man trifft schnelle Entscheidungen und irgendwie funktioniert es gut. Und dann hast du halt eben, du hast einen Defensivanker mit Turner und ich meine, Turner ist ja auch nicht alt, ne? Turner ist ja 26. Oder um die
ich glaube 26 oder 27, ne? Ist auf jeden Fall die.
Ja, genau.
Der kann noch ein paar Jahre Basketball spielen.
Eben. Und klar, er hatte schon diverse Verletzungen, aber im Prinzip ist es jetzt nicht so, okay, du hast da jetzt irgendwie einen Anfang 30er Center, sondern es ist noch okay. Also, und ja, Halliburton, er ist schon krass, ne? Also die letzten 3 Spiele 40 Assists bei 0 Turnover,
ja. Oder wie war's? Ich war erstaunt, dass Chris Paul das noch nie geschafft hat, aber ich wette, Chris Paul ist jetzt auch wütend so in seiner Verletzungspause und denkt, du Penner, das mache ich auch.
Die ersten 3 Spiele nach seiner Verletzung wird es genau machen. Aber 41
Assists. Das wäre auf jeden Fall, würde meinem Bild von Chris Paul ganz gut entsprechen.
Wenn er das kriegt. Aber,
ja, also schon echt ein krasser Wert irgendwie. Die Sachen kommen zwar natürlich immer so ein bisschen random dann auch zusammen und natürlich wird da auch irgendwie so, um immer noch irgendwas Historisches zu finden, aber ich finde es halt krass, weil, also auch wenn du jetzt diesen Game-Winner gegen die Lakers beispielsweise gesehen hast, das ist ja ein überriskanter Pass. Das ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie nur die safen Absolut. Entscheidungen wären und das ist halt bei Halliburton der Fall, dass das jetzt nicht immer alles, ich spiele jetzt wie Tyus Jones oder wie Monte Morris und treffe halt die ganze Zeit solide Entscheidungen oder so, sondern der ist ja total kreativ. Also da ist ja auch ein Überraschungsmoment dabei. Und dass man dann halt mit so einer Präzision die Bälle an den Mann bringt, das ist halt schon echt sehr, sehr beeindruckend, finde ich.
Hast du dieses kurze Interview Postgame gesehen, in dem er erklärt quasi, warum er genau das gemacht hat, was er gemacht hat?
Das habe ich nicht gesehen.
Also
hat er gesagt, ich bin der Point Guard oder was hat er gesagt?
So ist er eingestiegen. Ich bin der Point Guard, denn, und dann hat er angefangen. Nee, aber es war so geil, weil er gesagt hat, eigentlich wollte er werfen, aber dann hat's, ne, Defense zugemacht, hat dann gesehen, hat noch irgendwie 4 Sekunden, ist dann gezogen, dann war, hat er gesehen, Hield ist eigentlich frei in der Ecke, hat aber gesehen, dass Anthony Davis da schon auf dem Weg ist, hat dann gedacht, okay, Hield, ne, guter Schütze, aber Contest von Davis wahrscheinlich hart, hat dann gedacht, dann war Ben Mathurin am Zonenrand frei, hat aber LeBron gesehen, gedacht, okay, LeBron, so, wo bewegt er sich hin quasi? Hat gedacht, okay, eher Richtung Mathurin und hat dann den Pass rausgespielt, weil er eben dann gesehen hat, dass Nembhard offen ist. Und so diese Awareness mal verbalisiert zu bekommen, ich hoffe, er hat es genauso auch wirklich dann gedacht,
wie er es dann gesagt
hat. Aber das dann mal wirklich so, also in so kurzer Zeit, fand ich schon mal ganz interessant, weil das ja genau das ist, was ja dann so ein besonderen Point Guard ausmacht, nämlich genau auch unter so einem Zeitdruck dann zu sehen und zu spüren, was auf dem Feld los ist und dann auch noch das, was er sieht, dann irgendwie einschätzen zu können und einordnen zu können und dann eine Entscheidung zu treffen, in dem Fall halt die richtige Entscheidung. Und dann eben noch auch so einen Pass zu spielen, wie du sagst, ich meine, der war ja 100% on point. Also er musste ja auch on point sein, weil es war ja auch nicht mehr viel Zeit, dann um den Wurf loszuwerden. Also
der Release
das
war
musste
auch
halt on point, passen. Also
wirklich auch an Lampard.
Ja.
Der hat sich den Shoutout wirklich
verdient. Genau, also er hat ihn sich definitiv verdient. Aber das ist halt, ja, also Halliburton ist schon einfach ein geiler Spieler. Und dann bin ich halt wieder bei Indiana. Also Indiana ist auf den ersten Blick eine ähnliche Situation wie Utah, weil beide ja eigentlich irgendwie tanken wollen. Aber es ist natürlich eine andere Situation, weil Indiana ja gefühlt schon einen Schritt weiter ist, weil sie ja diesen einen Eckpfeiler ja schon haben mit Halliburton für die Zukunft. Und dann haben sie auch Ben Mathurin.
Genau, sie haben halt, also ihre besten Spieler sind halt blutjung. Das ist der große Unterschied zu Utah.
Genau. Und dann ist halt eben die Frage, was, und Rick Carlisle, ich fand ja sowieso immer die Vorstellung, dass Rick Carlisle halt tanken muss, finde ich auch immer interessant.
Ja. Er kann,
schlägt aber wahrscheinlich noch mehr auf die Laune.
Weniger Bock dazu. Und ich glaube auch, dass ihm diese Offense, wie er sie jetzt spielen lassen kann, mehr Spaß macht als das, was er bei den Mavs zuletzt gespielt hat, wo es halt so sehr dieses einer macht. So, also es ist auch schöner anzusehen, was jetzt bei Indiana gerade abgeht. Aber ich glaube, dem gefällt die Situation ziemlich sicher auch ganz gut. Ich glaube auch, dass Halliburton für ihn wahrscheinlich so ziemlich die Ideallösung als Point Guard eigentlich ist.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und es ist ja trotzdem, ich habe halt immer noch so diesen Zweifel im Hinterkopf, okay, am Ende beschließen sie dann nicht doch zu sagen, so, ist noch ein Jahr.
Ja, ist halt die Frage, ob
keine
das
Ahnung.
Jetzt
oder
das
sagen noch sie,
so gut geht, ne? Aber
ob das noch geht, genau. Möglich ist es, aber oder sagen sie dann, hey, aber wir sind irgendwie auch, wir sind schon auf einem guten Weg. Müssen wir das jetzt? Also, ja, es ist schwierig, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass da Richtung Play-In oder Playoffs da was geht. Also ich habe es ja auch in meinem Play-In oder Play-Off-Tier sozusagen.
Ja. Früher waren die Pacers ja mal immer ganz konsequent. Wir tanken nie. Wir sind lieber mittelmäßig, als dass wir sowas machen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr unbedingt der Fall. Also, meine letzte Saison ging das ja auch eher in eine andere Richtung, aber wer weiß, vielleicht haben sie sich das noch so ein bisschen bewahrt. Und ich fände es cool. Also ich fände es cool, wenn sie das Team einfach machen lassen, weil es, wie gesagt, sehr, sehr sehenswert. Jetzt habe ich es nochmal erwähnt und jetzt ist es auch gut.
Also nur ganz kurz, dass ich es richtig verstanden habe. Also die Pacers sind sehenswert. Also
du kannst
heute mal. Da mal reinschauen. Wollte sicher gehen.
Du kannst weißt du?
Nicht, dass ich. Wir sitzen ja nicht nebeneinander.
Vollkommen angemessen, dass dein Kind im Hintergrund sich jetzt gerade aufregt.
Ja, weil er fragt eigentlich nur, ob er mal die Pacers schauen soll.
Touché, okay.
Nächstes Tier. Fragezeichen bei mir. Heat und Nets. Who are they?
Ja.
Eigentlich ja sichere Playoff-Teams vom Talent her. Irgendwie bei den Heat hätte ich eigentlich erwartet, dass sie es mittlerweile irgendwie zusammenbekommen haben. Wobei ich auch gestehen muss, dass ich sehr, sehr wenig Miami Heat gucke. Und bei den Nets könnte es langsam sein, dass es sich findet. Und dann weiß ich aber auch nicht, was sie sind. Also, ja.
Legitim.
Wie siehst du die beiden?
Darf ich vorerst vielleicht noch eine Frage stellen, weil bei mir ist das ein Dreier-Tier. Warum sind die Haken bei dir nicht mit da drin? Haben die nicht genauso viele Fragezeichen?
Ja, ich habe sie so ein bisschen. Ja, irgendwie schon. Ich habe sie noch. Eigentlich gehören sie nicht. Ich habe sie ein Tier weiter oben, so fix Playoffs einfach. So,
okay.
Für mich. Aber du hast schon irgendwie recht, also gerade so in letzter Zeit, ich meine, sind 4-6 in den letzten 10 Spielen, Netrating ist auch negativ.
Das fand ich erstaunlich, die haben es ist alles nah beieinander, aber die haben sogar ein schlechteres Netrating als Miami über die Saison gesehen. Also ich meine, das eine Team ist bei -0,6, das andere bei -0,2, es ist kein gravierender Unterschied, aber
ja.
Ich finde die Hawks auch richtig frustrierend, aber egal. Also bei mir heißt das Tier should be Playoffs und also dass die Nets und Heat da drin sind, da stimmen wir überein. Vielleicht kurz zu Miami. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt zuletzt schon wenigstens ein bisschen Rhythmus gefunden haben. Also was ich glaube, sie haben jetzt auch 3 in Folge gewonnen, was halt irgendwie zu einem sehr großen Anteil daran liegt, dass Bam Adebayo gerade offensiv irgendwie einen Gang höher schaltet, habe ich den Eindruck. Also gerade so als Scorer, dass er sich jetzt halt irgendwie ein bisschen mehr nimmt, dass er vielleicht auch so ein bisschen mehr die Situation so realisiert hat, dass gerade einfach Creation fehlte. Also das ist ja, das muss man ja bei den Heat immer irgendwie dazu sagen, dass das bis, also zuletzt jetzt auch teilweise einfach eine ziemliche Rumpftruppe war, dass echt viele Leute ausgefallen sind. Also Hero, Butler, das sind ja die wichtigsten Offensiv-Creator, die da irgendwie ausgefallen sind.
Ja.
Und dann, und es waren auch nicht mal die einzigen. Ich finde, also Ich glaube, der Grund, warum ich sie halt trotzdem in diese Should-Be-Playoffs packe, ist, es gibt natürlich einfach ein gewisses Grundvertrauen in die Heat, was die sich über die Jahre ja auch verdient haben. Also gerade in Spo, in Butler und in Adebayo habe ich schon mehr Vertrauen, als dass ich jetzt sagen könnte, so, die werden es nicht hinkriegen diese Saison. Also auch wenn ich vor kurzem zugegebenermaßen darüber nachgedacht hatte, ob ich diesen Take mal in die Welt setze, dass ich glaube, vielleicht sind sie jetzt einfach nicht mehr gut. Aber ja. Ich glaube trotzdem, dass halt, also sie können sich von innen heraus schon deutlich verbessern. Ich hatte auch mal geguckt, irgendwie was potenzielle Assists angeht. Bei Kyle Lowry, so zum Beispiel die Vorlagen, die er spielt, da sind halt echt viele dabei und es wird halt einfach nicht genutzt, weil jetzt dann auch Shooter irgendwie kalt sind und so. Das sind halt so auch so Sachen, die sich natürlich mit der Zeit dann auch wieder so ein bisschen fangen können. Ich glaube trotzdem, dass sie wahrscheinlich ein, zwei Sachen auch von außen quasi verändern könnten oder verändern sollten. Also, dass sie halt einen großen Spieler vielleicht noch gebrauchen könnten, damit da nicht alles an Bam hängt, der schon irgendwie die Defense so ein bisschen im Alleingang verankern muss, was ja auch so ein bisschen dazu führt, dass sie jetzt halt wirklich ständig Zonenverteidigung spielen müssen, weil sie halt einfach teilweise auf dem Flügel echt nicht so die guten Leute dafür haben. Vielleicht noch einen, der werfen kann und auch verteidigen kann, also der halt nicht Duncan Robinson ist beispielsweise. Vielleicht sollten sie da nochmal aktiv werden und dann, da muss man sie noch nicht abschreiben, aber es ist schon so, dass es bisher einfach kein gutes Team ist und dass ich da offensiv schon gespannt bin, inwieweit sie das korrigieren können. Die Defense ist ja nie das richtige Problem. Sie ist ja, also abgesehen jetzt davon, wenn Bam gerade nicht spielt. Also so insgesamt sind sie da ja solide unterwegs, trotzdem haben die Siebtbeste der Liga. Aber offensiv ist das schon häufig echt sehr, sehr schwer, habe ich das Gefühl. Also viele schwere Würfe, die sie sich irgendwie erarbeiten. Relativ wenig, was jetzt irgendwie konstant gut funktioniert. Mal gucken, ob das jetzt bei Bam eine Entwicklung ist, also wie über die letzten Spiele, wo er jetzt regelmäßig die 30 geknackt hat, die sich fortsetzt, weil das wäre, glaube ich, wichtig für sie. Aber wenn nicht, dann haben sie halt schon relativ wenig Leute, die jetzt irgendwie konstant so Vorteile kreieren können in der Offense.
Ich meine, das Thema Offense, hast du ja gesagt, gibt's schon lang. Kann es irgendwie sein, weil ich meine, die letzten Jahre, also aufgrund des Systems, haben sie es ja schon irgendwie hinbekommen, dass Spieler, die jetzt vielleicht nicht talentierter sind als die des Gegners oder nicht das ganz große Talent mitbringen, das ganz hohe Ziel mitbringen, aber zumindest mal ihr Maximum erreicht haben oder so ein bisschen drüber hinausgegangen sind. Und ist jetzt so ein Punkt, dass das eben gerade nicht funktioniert. Also dass halt so auch, wie du sagst, dass halt manche Würfe auch einfach dann eben nicht so fallen. Dass, also obwohl der Wurf dann manchmal offen ist. Man sagt, manches ist schwer. Hast über die potenziellen Assists gesprochen, von Lowry auch, aber dass dann halt einfach, dass die eben jetzt dieses quasi Maximieren oder Überperformen offensiv, auch wenn es in den letzten Jahren trotzdem schwer ausgeht, aber jetzt gerade, dass das System die Spieler nicht weiter anheben kann, gerade offensiv, und dass das gar nicht zwingend sich ändern muss.
Weißt du, ich weiß, was du meinst. Und also ich glaube, dass das teilweise auf jeden Fall so ist. Also ich meine, vor 2 Jahren war das ja beispielsweise mal eine brutale Waffe, dieses Adebayo-Robinson-Two-Man-Game, was halt irgendwie von der gemeinsamen Bewegung profitiert hat, von der Cleverness, die Adebayo auch als Screener und als Passer hatte und so. Das hat ja immer wieder funktioniert, dass entweder Robinson halt einen guten Wurf bekommen hat oder Adebayo halt so aus dem Short-Roll dann den Ball bekommen hat und eine Entscheidung treffen konnte und so. Das war ja wirklich ein richtiges Two-Man-Game. Und da habe ich halt, also gerade bei Robinson habe ich halt das Gefühl, dass die Liga mittlerweile halt im Wesentlichen weiß, wie man gegen den spielen muss und dass da halt deutlich seltener diese Vorteile entstehen können und dass er gleichzeitig auch noch aggressiver als früher halt dann als Schwachpunkt der Defense attackiert wird und so, und deswegen, dass auch Spoelstra ihn halt deutlich seltener jetzt dann einsetzen mag. Und also es gibt da halt dann, glaube ich, so ein gewisses Gefälle einfach, was sie da haben, und also sie sind immer in der Lage, irgendwie gute Defense zu spielen, aber offensiv, wenn halt solche Sachen wegfallen, dann machst du dich natürlich schon auch irgendwie ein bisschen mehr davon abhängig, dass Leute auch individuell dann irgendwie für Punkte sorgen können. Und dafür haben sie, wenn sie fit sind, haben sie ja schon ein paar Leute, also gerade mit Hero und Butler, die das können, und Adebayo, der das jetzt irgendwie auch ein bisschen mehr macht. Aber das ist halt so dieses, es wird irgendwie im Flow der Offense alles gefunden und so, das wird halt dadurch, glaube ich, so ein bisschen schwieriger. Und da ist halt die Frage, ob man das personell oder systemisch angehen muss, ob da irgendwie noch ein zusätzliches Element rein muss. Ist halt, ja, großes Fragezeichen für mich.
Und bei den Nets, wie siehst du jetzt die Nets, nachdem jetzt ein paar Spiele unter Jacques Vaughn drin sind, nachdem sie jetzt 6 ihrer letzten 10 gewonnen haben, ausgeglichene Bilanz mittlerweile, alle wieder da, Simmons meistens dabei, Kyrie dabei, Jutta Watanabe dabei, nicht zu vergessen.
Ja, der hat jetzt zuletzt mal gefehlt. Mal gucken, ob er, ist aber, glaube ich, bald wieder da. Der war auf jeden Fall stark.
Ja. sollte ein versteckter Shoutout werden, eigentlich.
Klar. Sie haben so ein paar Pluspunkte. Nick Claxton spielt eine gute Saison. Simmons gefiel mir zuletzt, also bevor er sich jetzt verletzt hat, gefiel er mir besser. Also ich hatte das Gefühl, dass da langsam schon so ein bisschen was wie Rhythmus bei ihm entsteht und dass die Nets halt, also auch wenn Kevin Durant sich ja beschwert, dass er von 5 Leuten verteidigt wird und dass er mit so Pennern wie Royce O'Neal und Nick Claxton zusammenspielen muss und Edmund Sumner. In Wirklichkeit haben sie ja, jetzt wo auch Joe Harris dann wieder dabei ist, wo Steph Curry dabei ist, sie haben ja die Möglichkeit, 4 Schützen, um jemanden wie Simmons zu postieren. Und auch, also 4 sehr gute Schützen. Und dann kann der schon einen Unterschied machen. Also habe ich das Gefühl, dass das sich so langsam zumindest ein bisschen in die Richtung entwickelt. Jetzt vielleicht auch nicht unbedingt dann immer im 4. Viertel oder so. Aber dafür hast du ja dann auch die Möglichkeit, irgendwie Line-Up-mäßig so ein bisschen hin und her zu probieren. Und ich glaube schon, dass er da so langsam zumindest so einen Weg findet, Spiele irgendwie positiv zu beeinflussen. Und das ist ja schon mal ein Fortschritt zu dem, was wir über die ersten Saisonwochen gesehen haben. Es ist immer noch eigentlich nicht möglich, ihn neben Claxton zusammenspielen zu lassen. Und defensive Rebounds und so, das ist so und so ein kleines Problem, ein großes Problem. Es ist insgesamt ein eher kleines Team. Ist auch eher ein Finesse-Team.
Also doch ein kleines Problem eigentlich.
Genau, es ist eher ein Finesse-Team, würde ich sagen, aber es gibt halt trotzdem einfach auch immer noch Luft nach oben. Gerade offensiv ist es noch lange nicht am Limit und das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass so Simmons-Rhythmus und Verletzungen von mehreren Shootern und der eine Vogel wurde aus irgendeinem Grund suspendiert. Ich habe vergessen, woran das lag, aber das ist ja auch jemand, der offensiv eigentlich weiterhelfen kann. Und sie haben Kevin Durant, der ganz gut ist, den man erwähnen kann. Und insofern, ja, should be Playoffs. Wahrscheinlich werden sie auch ein sicheres Playoff-Team sein. Mir fehlt trotzdem immer noch ein bisschen die Fantasie, dass ich jetzt denke, die werden ein richtig, richtig gutes Playoff-Team. Aber ich denke, sie werden schon die Playoffs erreichen. Das wäre jetzt momentan so meine Einschätzung. Also, wenn sich Durant da verletzt, dann sehe ich zwar ziemlich schwarz, aber davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen.
Ja gut, dann klar, wenn sich der Superstar verletzt, dann gibt es Teams, die es ein bisschen besser auffangen können, aber grundsätzlich ist es immer schwierig. Was ich noch ganz interessant fand, war Zach Harper in seinem Power-Ranking bei The Athletic hat so ein paar Daten zu Simmons Defense irgendwie gehabt und da war es halt irgendwie so, dass ihr Defensive Rating in den letzten 14 Spielen mit Simmons das Beste der NBA war. Wäre, wenn es über die ganze Saison wäre, bei 105,9. Und dass sie halt einfach grundsätzlich mit ihm auf dem Court besser sind, als wenn er sitzt. Also in diesen letzten Spielen. Und das finde ich eigentlich schon ganz interessant, weil das ja dann auch so ein bisschen diesen viel beschriebenen Eye-Test bestätigt, dass Simmons so langsam so ein bisschen mehr seinen Rhythmus findet, dass er irgendwie so sein, also er will immer noch nicht unbedingt scoren, aber wenn er einen Wurf mal los wird, dann trifft er ihn meistens auch, weil er halt sich auf das konzentriert, was er kann. Er geht immer noch nicht gerne in die Freiwurflinie und so, aber er bewegt sich irgendwie langsam besser. Du hast angesprochen, jetzt fällt er wieder aus mit, ich glaube, Knieprobleme sind es, ne?
Ja.
Und, aber grundsätzlich, er fühlt sich immer wohler und das ist halt auch halt einfach eine Variable. Also wenn das halt, ja, wir sind ja immer noch so in den ersten Saisonmonaten und dann halt mal schauen, wie fit kann er bleiben über die gesamte Saison und wie fit dann in die Playoffs geht, aber auch wie viel sehen wir dann wieder Richtung Playoffs von ihm? Also wie viel Rhythmus bekommt er noch? Wie gut kann er noch werden? Also dass es in die richtige Richtung zeigt, ist ja schon mal aus Netzsicht ein ermutigender Indikator und da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt und es scheint so ein bisschen so langsam einfach, ja, als könnten sie ihr Potenzial ein bisschen besser nutzen, auch weil, wie du ja sagst, Spieler wie jetzt Harris, wie Curry, die so für die Balance des Teams halt extrem wichtig sind. immer mehr zurückkommen und damit du halt einfach andere Lineups spielen kannst und auch Lineups spielen kannst, die es halt die Simmons erleichtern, die Durant erleichtern und dann das Ganze halt einfach so ein bisschen flüssiger aussieht und so. Und ja, also es ist, ich würde sie auch Richtung Playoffs sehen am Ende und dann halt mal schauen. Also dann, wie gesagt, ich habe halt jetzt noch kein Bild vor mir, wie das Team dann Richtung Playoffs aussieht. Also keine Ahnung, was Kyrie im Laufe der Saison noch einfällt, ob ihm nichts einfällt vielleicht mehr jetzt.
Ja. Also, ja, und auch keine Ahnung, ob Simmons dann ein guter Playoff-Performer wird, ne? So, das sind halt auch so Sachen, die man einfach nicht weiß.
Absolut.
Und da es die Nets sind, tippt man im Zweifel wahrscheinlich eher dagegen.
Tippt man dagegen.
Aber ja, es ist halt irgendwie schwer zu sagen.
Was besorgt dich bei den Hawks?
Ich finde die richtig weird. Also vor allem finde ich so die Wurfauswahl ganz komisch. Also sie nehmen die wenigsten Dreier und fast die wenigsten Abschlüsse am Ring bei dem Personal, was sie haben. Das, also gerade für am Ring hast du ja eigentlich, du hast gute Rollmen, du hast auch athletische große Spieler, die durchaus auch am Korb irgendwie was machen können. Die wenigsten Dreier, du hast Trae Young, der im Zweifel ja immer eher ein bisschen viel wirft und also ein bisschen viel von auch sehr weit raus wirft und so. Das ist schon komisch, aber irgendwie, also aus der Mitteldistanz sind sie dafür gut. Also DeJounte Murray ist da natürlich auch ein Spieler, der dort absolut seine Stärken hat und so, aber mir gefällt halt der offensive Mix irgendwie nicht. Ich finde, da ist schon irgendwie eine krasse, also da fehlt irgendwie die Balance. Also ich kann mir zwar auch vorstellen, dass das noch besser werden wird, also gerade weil Trae einfach auch seinen individuellen Rhythmus noch nicht so wirklich gefunden hat und wenn das irgendwie mal ein bisschen besser wird, dann wird sich daran auch ein bisschen was ändern. Jetzt, also Bogdanovic steht auch kurz vorm Comeback, der gibt dann noch irgendwie einen zusätzlichen guten Offensivspieler und guten Shooter, was, glaube ich, wichtig ist. Also wenn ich sie sehe, habe ich schon öfter mal das Gefühl, da fehlt Ronald Threasley, a.k.a. Kevin Huerter, also der würde da schon irgendwie helfen, wenn er noch mit drin wäre. Ja, bisher ist halt so ein bisschen mein Eindruck, dass die eigentlich vielen guten Einzelteile, die sie haben, weil haben sie ja, ich finde, sie haben auf, gerade in der Starting Five auf jeder Position sind ja überdurchschnittliche Spieler, meiner Meinung nach, also mit Capella auf der 4, mit Collins, der mittlerweile leider ein kaum noch genutzter Rollenspieler ist, haben sie eigentlich einen guten Power Forward, sie haben auch mit DeAndre Hunter einen guten Forward und dazu halt diese beiden All-Star Guards, so eigentlich finde ich den Mix nicht schlecht, aber es ist halt bisher irgendwie, finde ich, nicht unbedingt so, dass sie sich jetzt gegenseitig maximieren, sondern es ist halt irgendwie, machen alle so ein bisschen ihr Ding. Und das, was man am Anfang der Saison ein bisschen mehr gesehen hat, dass Trae sich halt abseits des Balles auch bewegt und versucht irgendwie so als Catch-and-Shoot-Option da zu sein, das sehe ich jetzt halt irgendwie nicht mehr so viel. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht auf die Zahlen geguckt, ob sich das so bestätigen lässt, aber es war auf jeden Fall mein Eindruck. Und deswegen gefällt es mir halt offensiv irgendwie echt bisher nicht. Die Defense ist dafür immerhin deutlich besser geworden. Manchmal kann man das zwar von den Zahlen her kaum glauben, wenn man dann sieht, wie gewisse Breakdowns da entstehen, aber es ist insgesamt halt trotzdem besser. Also ich meine, Murray alleine hilft ja auch schon dabei, dass sie halt jetzt mal Turnover forcieren und dann auch mal leichte Punkte bekommen und so. Capella sieht wieder viel besser aus. Und wie gesagt, eigentlich haben sie das Potenzial, ein echt gutes Team zu sein. Ich sehe es halt einfach nur bisher nicht, dass sie ein richtig gutes Team sind.
Die Frage ist halt dann am Ende tatsächlich, glaube ich, wie viel Vertrauen man hat, dass sich das noch findet. Weil wir haben ja auch nach der Murray-Verpflichtung, war ja schon auch so ein Punkt, dass du jetzt halt zwei Guards hast, die eigentlich den Ball gerne in der Hand haben, bei denen man schauen muss, wie sie zusammenspielen und wie sie dann auch alle anderen involvieren, auch jetzt quasi aus sich heraus. Und ich habe jetzt auch letztens das Spiel gegen die Sixers gesehen und ich hatte da zum Beispiel am Anfang so den Eindruck, dass es halt so zwischen Murray und Young so ein bisschen so ein You-Go-I-Go war. Also jeder hatte den Ball und hat dann halt, wenn er den Ball hatte, dann geschaut, dass er selber scored. Also es gab dann irgendwie auch so eine Situation, in der irgendwie so links an der Dreierlinie oder mehr so Richtung Dreierlinie Train Pick and Pop mit Collins gelaufen ist, sich das Double-Team dann eigentlich auf Trae Richtung Baseline konzentriert hat und Trae dann aber nicht Richtung Collins rausgepasst hat, sondern halt zum Korb gegangen ist. Also er hätte dann auch einen soliden Abschluss gehabt. Hat, glaube ich, ich weiß nicht, er hat nicht das, also man hätte auch foul pfeifen können, ich glaube, sowas war dann am Ende nichts, aber das war für mich dann, habe ich mir dann in dem Spiel so ein bisschen eingebildet, so ein bisschen sinnbildlich für das, was ich vorher gesehen hatte, einfach, dass du hast es ja auch gesagt, also dass halt Collins sehr, sehr viel Rollenspieler ist, dass da einfach noch nicht so ein richtiger Rhythmus da ist, dass man noch nicht so richtig weiß, wie man sich gegenseitig einsetzt. Und am Ende, ja, ist halt eben die Frage, der Saisonstart war ja eigentlich ziemlich gut. Inwieweit man das Richtung Playoffs dann noch hinbekommt. Weil ich habe danach, dann gab es auch eine Sequenz, da war Young dann auf der Bank und Collins, Murray und Hunter haben quasi mit zwei Second-Unit-Spielern gespielt und da war dann mehr Ball, mehr Movement, mehr Player-Movement, es war ein bisschen egalitärer und wenn das dann halt so ein bisschen, wenn man das dann auf die gesamte Spielzeit mehr übertragen kann, also ich denke mal, du hast halt natürlich, Trey ist halt balldominant und dann auch irgendwie zurecht und Murray bis zu einem gewissen Grad auch und dann ist halt die Frage, ja, ob man Vertrauen hat, dass sie sich dann eben halt auch noch so finden oder halt nicht. Oder ob dann auch noch irgendwie auch noch irgendein Move passiert, wie du sagst, Bogdanović, wenn er zurückkommt, was verändert er an der Statik dann irgendwie, wie sieht die Offense dann aus? Aber ja, bin auch gespannt. Ich hatte am Anfang, wie gesagt, so hatte man ja so einen sehr, sehr guten Eindruck. Und jetzt muss man halt, jetzt ist halt so ein bisschen, gibt es halt ein bisschen mehr Fragezeichen.
Ja. Ja, ich hatte bei Ihnen auch überlegt, ob ich sie einfach, also eigentlich bei allen Teams hier, ob ich die in ein TBD-Tier packe. Also weil irgendwie, Man weiß es noch nicht so genau. Bisher machen sie mir nur ein bisschen, also momentan habe ich sie tatsächlich sogar unter Miami und Brooklyn eingeordnet, weil ich denke, bei denen habe ich irgendwie,
okay,
also
aber auch unter Miami.
Bei Miami vertraue ich in die Kultur.
Okay.
Ja. Einmal pro Miami-Diskussion muss man sie erwähnen.
Muss.
Und bei den Nets vertraue ich in KD. Und bei den Hawks bin ich mir noch nicht ganz sicher, in was ich vertraue. Deswegen, aber also richtig doll vertrauen tue ich allen drei nicht, aber den anderen beiden mehr als den Hawks gerade.
Ja.
Aber wir sind schon relativ lange dabei, deswegen lass uns mal weitermachen. Eben.
Lass weiterziehen.
Das nächste Tier besteht bei mir aus einem Team. Es heißt einfach nur Playoffs, weil ich da, glaube ich, relativ sicher bin, dass es nicht Play-In sein wird, sondern Playoffs. Da sind die Raptoren aus Kanada. Gehst du damit?
Ja, habe ich auch in meinem Playoff-Tier. Ich habe da die Hawks noch drin, aber das waren die beiden Teams bei mir. Also geh ich auch mit. Aber sind die bei den Raptors, mal kurz eine Frage. Ich finde, die Raptors, wir reden fast, also Siakam war ja verletzt, kommt zurück, sieht sehr gut aus, dieses Jahr noch mal ein bisschen verbessert, aber reden wir bei den Raptors nicht jedes Jahr irgendwie so die gleichen Geschichten? So, sie sind halt irgendwie ein sehr unangenehmes Defense-Team, das wahnsinnig schnell rotiert, lange Arme hat, der permanent irgendwo irgendwas in den Weg stellt oder vor die Linse hält. Und offensiv ist es halt immer so ein bisschen kompliziert, da fehlt halt so die Scoring-Dynamik und es ist halt so ein bisschen so. Ist das dieses Jahr für dich wieder genauso oder ist es auch so ein bisschen, verhindert es dann auch, dass das Team so diesen nächsten großen Schritt machen kann, Sprung machen kann? Kann es von innen rauskommen dann oder?
Das ist eine gute Frage. Ja. Also ich finde, was man halt sehen kann und also grundsätzlich gebe ich dir recht, über viele Themen bei den Raptors haben wir letzte Saison auch schon gesprochen, die jetzt so ähnlich sind. Was man, finde ich, sehen kann, ist aber trotzdem, dass es halt individuelle Entwicklungen gibt, die einen vielleicht einen Schritt näher bringen. Also OG Anunoby spielt mit großem Abstand die beste Saison seiner Karriere bisher. Ist ein glaube ich, relativ guter Kandidat für einen Defensive Player of the Year und gleichzeitig aber auch offensiv mehr involviert und besser, als er es jemals war. Also gerade jetzt in der Zeit, wo Siakam weg war, hat er auch mehr machen müssen und vielleicht auch ein bisschen außerhalb seiner Komfortzone, aber dass er da grundsätzlich überhaupt dann einigermaßen klarkommt, ist schon mal ein sehr guter Schritt. Und bei Siakam, der hat halt wirklich einfach ausgesehen wie ein klarer All-NBA-Spieler. Und das ist jetzt etwas, was wir Mitte letzter Saison beispielsweise noch nicht gesehen haben, sondern eher was jetzt irgendwie immer mehr kommt. Und also auch, sie haben ja traditionell Probleme im Halbfeld. Diese Probleme sind aber deutlich geringer, wenn Siakam mit drauf ist. Und das ist auch schon etwas, was sich ein bisschen verändert hat jetzt über die letzten Jahre. Aber für diesen nächsten Schritt, den du angesprochen hast, also für vielleicht dann noch ein Tier höher oder also so Richtung Contender-Status, dafür ist halt, glaube ich, der Hoffnungsträger Scotty Barnes. Und da kannst du, glaube ich, unterschiedlichen Lagern angehören. Ob man glaubt, der ist wirklich so das Kaliber Franchise-Player, Super-Duper-Star-mäßig oder vielleicht eher wird mal All-Star und ist ein echt guter Spieler. Ich bin, glaube ich, irgendwo dazwischen, beziehungsweise momentan tendiere ich vielleicht eher ein bisschen mehr, wird eher mal All-Star, als dass er ein Superstar wird, aber möglich ist alles. Aber das wäre, glaube ich, halt momentan so der Grund zum, oder beziehungsweise der Spieler, auf den man sich fokussieren würde, wenn man sagt, okay, und in ein, zwei Jahren sind die Raptors dann vielleicht auch wirklich eins der allerbesten Teams der Liga. Weil sehr gut, oder ja, ziemlich gut sind sie ja jetzt schon, So der nächste Schritt, der muss halt noch kommen. Das müsste, glaube ich, dann über Barnes passieren.
Ja, war jetzt kürzlich auch verletzt, aber hast du jetzt dieses Jahr schon was gesehen, so diese, zweites Jahr und so, aber was sich hoffen lässt? Oder du sagst ja jetzt schon so, vielleicht auch in ganz dicken Anführungszeichen nur All-Star, aber wie schätzt du ihn jetzt so ein?
Ich bin halt, also ich finde ihn auf jeden Fall einen sehr, sehr guten, sehr interessanten Spieler, der irgendwie viele verschiedene Sachen vereint und also viele, viele gute Fähigkeiten mitbringt. Also abgesehen davon, dass er körperlich ja auch ein ziemliches Biest ist, ziemlich groß ist. Also gerade diese Passfähigkeiten sind sehr gut. Defensiv hat er viel Potenzial. Also ich glaube, er ist da noch nicht so gut, wie er manchmal dargestellt wird, aber er hat da auf jeden Fall ein sehr großes Potenzial. Was sein Scoring angeht, ist halt so ein bisschen die Frage, wie gut er werden kann, glaube ich. Also er ist, also das war auch der Grund, warum er letzte Saison Rookie of the Year dann wurde. Er ist offensiv und so gerade als Scorer schon besser als das, was ursprünglich erwartet wurde, glaube ich. Also gerade auch was die Aggressivität angeht, was so die Wurf, also sich selbst den Wurf erarbeiten angeht und so. Da ist schon etwas mehr vorhanden, als, glaube ich, vorm Draft teilweise erwartet wurde. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob er jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt dann einfach nur seinen Draft-Kollegen Franz Wagner mit ihm vergleichen, ob er so dieses konstante sich selber Würfe erarbeiten, ob er das halt irgendwann auf so einem effizienten Level auch können wird. Oder ob er da so viel Upside besitzt, wie jetzt jemand wie Wagner oder also auch, keine Ahnung, wie irgendwelche Superstar-Talente, die du jetzt dir einem einfallen können. Da bin ich mir halt nicht so ganz sicher. Gleichzeitig ist er auch noch so jung, dass ich da jetzt auch noch kein Urteil irgendwie abgeben würde. Aber ich finde, dass er momentan in dieser Saison, manche Sachen sehen gut aus und manche Sachen sind aber auch so ein kleines bisschen, wo man sich dann denkt, könnte aber auch schon ein bisschen besser sein. Also seine Wurfquoten sind, zumindest die aus dem Feld, ist deutlich zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Also so aus dem Zweierbereich. Er trifft jetzt etwas besser einen Dreier, aber so innerhalb der Dreierlinie ist es eher ein Rückschritt bisher, zieht auch weniger Freiwürfe und so. Und das sind schon so Sachen, wo ich dachte, könnte auch ein bisschen besser sein.
Er ist vielleicht dann auch so ein bisschen die viel zitierte nicht-lineare Entwicklung. Ja, also muss man halt dann eben abwarten, ob es dann halt einfach so eine kleine Delle ist quasi in der Entwicklung und es dann halt wieder nach oben geht. Ich meine, Jason Tatum war ja ähnlich in Jahr 2, dass es
du meinst
dass
dann der MVP
dieser, und dieser erwartete und ich dachte, Curry ist der GOAT.
Stimmt, Curry ist der gesagt. GOAT. Tatum ist der MVP.
Tatum ist der MVP, genau. Aber genau, den meine ich.
Der löst ihn in ein, zwei Jahren
danach. Nein, aber also GOAT, du wechselst dein GOAT wie dein Wochen-T-Shirt,
oder? Also einmal pro Woche?
Ja.
Schon.
Schon.
Aber wir machen nächste Woche wieder ein GOAT-Check.
Ja, aber ja, und das sollten wir regelmäßig machen.
Ja, absolut. Goat-Watch. Check-in.
So, ja, Goat-Watch, genau. Finde ich gut. Dann Ziegentest genannt.
Absolut.
Ja, genau. Aber ja, bei Barnes halt, ja, mal abwarten. Das ist ein bisschen langweilig zu sagen, mal abwarten, aber es ist halt bei jungen Spielern einfach so. Keine Ahnung, bei Durant weißt du, was du bekommst, aber bei halt jungen Spielern weißt du es nicht. Und deshalb gehen wir vielleicht dahin, wo wir vielleicht ein bisschen mehr wissen. Nächstes Tier wäre jetzt bei mir Conference Semis, weil ich sie da irgendwie sehe.
Semi Ojeleye oder was?
Richtig. Ich habe da die Cavs und die Sixers. Sie ist jetzt irgendwie interessant, die Sixers jetzt irgendwie in einer Phase, in der weder Harden noch Maxi dabei war, in der Embiid ausgefallen ist. Aber dann haben wir Doc Ball gesehen auf einmal. Ja. War das, worauf Doc Rivers gewartet hat? Diese Phase, dass er endlich mal den Basketball spielen lassen kann, den er am liebsten spielen lässt, den er auch in der letzten Clippers-Phase hat spielen lassen. War es das?
Doc Rivers ist
beziehungsweise einfach, in der Phase pre
Kawhi. Das ist so lustig, Kawhi. Dass der einfach am besten ist, wenn sein Team nicht so gut ist und auch nicht so viele Optionen einfach verfügbar sind, sondern wenn er einfach aus den Leuten, die irgendwie gerade gesund sind, einfach irgendwas basteln muss. Dann ist Doc Rivers ein richtig guter Coach. Sonst bin ich mir nicht so sicher, ob er ein richtig guter Coach ist. Aber in der Situation gibt's wenige Leute, die besser sind als er. Das ist echt abgefahren. Also, dass das sich auch vor allem immer und immer wieder so bestätigt. Das ist irgendwie schon ziemlich unterhaltsam.
Ja, ich meine, sie haben eine Bilanz von 7-3 in den letzten 10. Gut, zweimal gegen die Magic gewonnen, bei denen es ja nicht so richtig gut läuft, aber jetzt auch gegen die Hawks. Da war jetzt Embiid wieder zurück, aber sie sind, ja, sie sind irgendwie, es ist so ein bisschen mehr Bewegung reingekommen in die ganze Sache. Und vielleicht ist es dann so ein Ding, ich frage mich dann schon immer, Harris war ein bisschen zentraler, so ein paar Spieler haben die Möglichkeit gefunden, mehr ihren Rhythmus zu finden, einfach auch, weil sie mehr Spielzeit bekommen haben. Ist es ein Faktor, der sich dann eventuell transportieren lässt? Oder du sagst, okay, Embiid ist ja jetzt schon wieder zurück, dann, wenn Maxi zurückkommt, noch zusätzlich. Aber auch dann, wenn Harden wieder da ist, weil das Spiel, wenn Harden da ist, sieht er dann schon wieder ganz, ganz anders aus. Oder ist es jetzt einfach eine Phase gewesen und dann ist es einfach, dann sind auch die Spieler wieder einfach mit so einer komplett anders aussehenden Situation konfrontiert, dass das Gute jetzt gar nicht mehr so schwer wiegt.
Gegenfrage. Meinst du, James Harden schaut sich das gerade an und denkt, ich könnte auch mal laufen, wenn ich den Ball abgegeben habe. Ich könnte auch mal frühzeitig abgeben. Ich könnte auch mal werfen, sobald ich ihn gefangen habe und nicht erstmal nochmal dribbeln. Weil irgendwie sieht das ja so aus, als hätten die Spaß bei der Sache. Ich glaube nicht, dass er das denkt. Aber vielleicht denkt er es.
Vielleicht denkt er es und vielleicht sind Punkte 2 und 3 auch möglich und Punkt 1 ist vielleicht einfach schwierig, weil vielleicht Harden, also wir gehen ja mal davon aus, dass wenn jemand richtig gut ist oder Mann, was heißt wir, ich denk mir das, wenn jemand richtig gut ist im Basketball, dann muss er ja eigentlich alle Facetten irgendwie checken, aber vielleicht ist bei Harden auch das Ding, es geht gar nicht nur darum, dass er nicht laufen will, sondern es geht darum, okay, wo laufe ich denn hin? Also wie genau manövriere ich mich ohne Ball durch die Defense, dass ich dann am Ende A, nicht im Weg stehe und im Optimalfall am besten das Spielfeld noch öffne. Und vielleicht hat er das Gefühl nicht so. Weiß ich nicht. Und es geht nicht.
Vielleicht hat er nicht die Energie.
Das wäre auch nicht die Entschuldigung
der Defense, weil das ist ja eigentlich so die große Story, dass das jetzt über die letzten 2 Wochen waren sie da halt das beste Team der Liga. Das werden sie nicht sein mit Harden. Das kann man sich halt, weiß man halt einfach schon.
Müssen sie aber.
Nee, müssen sie auch nicht, weil sie offensiv dann natürlich ein viel größeres Potenzial haben. Aber ich glaube, nicht ein Potenzial, um so zu spielen wie jetzt, sondern halt eher Hardenball und ein bisschen auch Embiidball und mal gucken, wie man das alles zusammenbringt. Die finale Version der Sixers wird, glaube ich, also definitiv offensiv ganz anders aussehen als das, was man momentan sieht. Auch wenn es, also ich denke, es wäre cool, wenn sie ein paar Elemente davon übernehmen würden. Also gerade dieses auch mal bisschen mehr Tempo machen und so, aber weiß nicht, es ist halt einfach nicht seine Spielweise. Letztendlich haben sie ihn ja auch dafür ein bisschen mehr geholt, dass er eher seine Spielweise einbringt und die funktioniert ja auch. Also er war ja gut zum Saisonstart, also individuell war er ja richtig gut. Als Team war es vielleicht nicht immer so überragend, wie man sich das ausgemalt hatte, aber es lag jetzt nicht unbedingt individuell an ihm. Aber deswegen habe ich sie auch in diesem Tier, bei mir heißt es einfach nur gefährlich, weil das Potenzial der Sixers ist nach wie vor echt groß, aber wie gut sie wirklich sein können, das wissen wir halt dann erst irgendwann, wenn sie auch alle spielen.
Ja, und genau, es wäre echt mal interessant, sich dann auch anzuschauen, also jetzt das, was sie jetzt gemacht haben, genau, und dann eben, wie es dann so in ein paar, ja, dann vielleicht so Richtung Februar, März, also sofern sich dann niemand mehr verletzt, wenn alle mal mehr öfter gespielt haben, inwieweit sich vielleicht wirklich was hat implementieren lassen und man dann halt Hardenball, Embiidball, wie du sagst, auch mit anderen Elementen einfach kombinieren kann, um einfach mehr, ja, noch schwerer ausrechenbar zu sein. Und dann halt, vielleicht auch grundsätzlich, wie du sagst, einfach schneller zu bewegen, weil das war ja echt so ein Ding, dass sie halt einfach wahnsinnig langsam waren. Also sowohl mit als auch ohne Ball. Also,
ja. Und defensiv.
Offensiv, defensiv.
Ja, ich meine, da ist jetzt wenigstens bei Embiid, finde ich, schon ein sehr großer Unterschied zu erkennen, weil der hatte zum Saisonstart keinen Bock, Defense zu spielen und sah auch nicht fit aus, finde ich. Und jetzt über die letzten Spiele, also wenn er zur Verfügung stand, war das teilweise schon absurd gut. Also gegen Atlanta, das Spiel hat er im vierten Viertel einfach wirklich im Alleingang an sich gerissen und in jeder Facette irgendwie dominiert. Und also deswegen muss man Philly auch immer ernst nehmen, auch wenn ich auch gerne Scherze über die Sixers mache. Aber sie haben da halt trotzdem noch, also mit ihm sowieso ein ziemliches Biest und dann halt auch noch ein paar andere gute Spieler und mit Harden auch noch ein Biest und so. Und ich bin gespannt. Sie sind irgendwie unter Beobachtung für mich.
Und sind sie allein in ihrem Tier?
Nee, ich habe da auch noch den Clevelander mit drin.
Ja.
Wo ich es echt interessant finde, dass die Offense doch ein bisschen abhängig von Jared Allen ist. und seinem Screening. Weil eigentlich haben sie ja auch noch andere ganz gute Leute, wo man auch denken würde, die sind jetzt wichtiger für die Offense. Ich meine, gut, Kevin Love ist gerade auch noch draußen und so, aber so die die Lütten Guards, die haben sie ja schon. Aber ich finde, man hat schon so ein bisschen den Eindruck, dass dieses Screening und diese Aktivität von Allen etwas ist, was sonst ein bisschen schwer zu ersetzen ist, weil also bei Evan Mobley bei aller Qualität, die er hat, ist bisher kein guter Screener und jetzt auch nicht so der Typ Rimrunner, wie es halt Allen ist. Und ich finde, da fehlt so ein bisschen Element und deswegen waren es jetzt zuletzt mehr schwere Abschlüsse, die sie irgendwie insgesamt nehmen mussten und deswegen ist auch die Offense so ein bisschen in den Keller gegangen zuletzt. Also auch wenn Cleveland da immer noch einen Top-10-Wert hat, aber über die letzten zwei Wochen war es ein Top-21-Wert und damit auf Platz 21, das ist halt nicht so gut.
Sie haben natürlich auch dieses undankbare Spiel in Toronto gehabt, in dem sie, glaube ich, nur 88 Punkte gemacht haben oder so, in dem auch Toronto echt eklige Defense gespielt
hat. Ja, das war auch das mit Abstand schlechteste Mitchell-Spiel, ne? Also ich glaube, er hatte 8 Punkte irgendwie. So. Das ist ja normalerweise jetzt nicht unbedingt sein Mode.
Ne, eben. Also und von daher ist es, ja, aber es ist trotzdem interessant. Also ich glaube, Allen, aber hinten fehlt er natürlich auch. Also da merkst du auch einen Unterschied, wenn er nicht dabei ist. Was ich auch interessant finde, weil du ja Mobley eigentlich hast, aber natürlich dann so mit dem speziellen Setup, mit den beiden kleinen Guards. Generell Cavs jetzt 5-5 in den letzten 10. Sie haben das drittbeste Net-Rating. Was sagst du als Stat-Nerd dazu? Ist das jetzt für dich?
Also ich sage, dass sie bei Cleaning the Glass nur das fünftbeste haben. Auch das drittbeste im Osten.
Ich war bei NBA.com.
Ja. Glaube ich. Ja, bei Cleaning the Glass, das mache ich immer, weil da das so Garbage Time rausgefiltert wird. Aber ich meine, letztendlich ist es auch kein ganz riesiger Unterschied.
Quasi Advanced.
Genau. Alle werden am Ende ausspucken, dass Boston mit großem Abstand das beste Team aller Zeiten ist. Und da deswegen darauf können wir uns einigen. Aber
um dann wieder den Finals zu choken.
Ja, genau. Nee, also ja. Cleaning the Glass hat auf jeden Fall Cleveland auch als sehr gutes Team. Ich finde auch, sie sind ein sehr gutes Team. Wir haben es ja teilweise auch schon gesehen. Ich möchte es halt gerne, ich finde es einfach nur ein bisschen interessant, dass Allen dann auch jemand ist, weil der, glaube ich, wenn man über die Cavs redet, dann redet man mehr über die drei anderen, weil sie auch spannendere Skillsets haben. Ne? Also Mobley hat so das potenzielle, der neue Tim Duncan-Talent, was vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist, aber er hat auf jeden Fall also ein riesengroßes Talent. Mitchell weiß man schon, ist halt super explosiver Scorer, der ja auch zum Saisonstart absurd gut unterwegs war. Garland halt sowieso dieses geile Scoring plus Playmaking, auch noch ein junger Spieler. Und Allen ist so ein bisschen derjenige, den man, glaube ich, manchmal einfach ein bisschen vergisst. Und Allen ist aber halt einfach auch wichtig, damit das Ganze funktioniert. Und
Snippelstück.
Genau, Snippelstück. Wobei das halt eigentlich das Stichwort ist, weil das haben sie, abgesehen davon, finde ich, halt auch noch nicht gefunden. Also so diesen fünften Starter. So die Ideallösung haben sie da nicht. Also am besten sieht das bisher mit Dean Wade aus, aber die Traumlösung ist das nicht. Und also auch wie Toronto sie jetzt verteidigt hat, wo dann halt am Ende ziemlich oft einfach Isaac Okoro einen freien Wurf bekommt, denkst du dir halt auch, okay, Isaac Okoro ist bisher leider einfach auch nicht die Lösung. Das ist schade, aber den finde ich richtig enttäuschend in dieser Saison bisher. Guter Defensivspieler, der aber offensiv das echt lost ist.
Ja, dass der Wurf halt so überhaupt nicht fällt. Haben wir nicht sogar nach dem Mitchell-Trade dann auch so gesprochen, dass Okoro wahrscheinlich den ganzen Sommer nur in der Ecke steht und Dreier wirft? Irgendwie so das Ding.
Eckendreier nehmen, Closer.
Wenn das getan hat,
eigentlich sollte das ein relativ, also nicht so kompliziertes Jobprofil sein, ne, offensiv. Aber ich habe da echt das Gefühl, der denkt irgendwie viel zu viel nach. Hat kein Vertrauen in seinen Wurf und so spielt er halt momentan meistens auch. Es gibt auch mal Situationen, wo es besser aussieht, aber insgesamt ist es halt, ist halt einfach nicht verlässlich. Und eigentlich ist, neben den vier Spielern, ist das, was du eigentlich brauchst, halt ein verlässlicher Rollenspieler, der einfach Dreier trifft und seinen Job zuverlässig erledigt. Und das tut momentan am ehesten tatsächlich Dean Wade. Was lustig ist, aber Dean Wade ist gar nicht so schlecht.
Dean Wade ist gar nicht so schlecht. Ich würde echt, unabhängig davon, ich würde wahnsinnig gerne mit so einem Shooting-Coach sprechen und einfach mal die Meinung hören, weshalb manche Spieler, obwohl es offensichtlich halt so eine Schwachstelle ist, es einfach nicht lernen können zu werfen. Zumindest solide zu werfen, weißt du, wie ich meine? Es gibt ja so viele Spieler, bei denen wir sagen, hey, wenn es einfach okay wäre, also ist es was Physisches, ist es einfach, dass der Bewegungsablauf nicht funktioniert, ist es Kopf oder es wäre echt mal, also das ist irgendwie so ein, weißt halt, es wirkt halt so absurd teilweise, dass es nicht funktioniert, aber.
Absolut.
Ja.
Manchmal muss es vielleicht auch einfach Tick machen, aber sonst bist du wie Dwight Howard in Taiwan und nimmst auf einmal Dreier aus dem Dribbling und triffst sie auch. Nee, aber also es, ich meine, wir könnten uns das ja auch eigentlich einfach mal vornehmen. Wir haben ja einen Podcast. Also wir könnten den Podcast dafür nutzen,
um
mal
mit einem Schulcoach zu sprechen. Wir haben alle Möglichkeiten.
Finde ich eigentlich eine gute Idee, weil es spannend ist.
Ja. Definitiv. Und die Cavs, sind auch spannend. Ich habe es ja schon gesagt, ist irgendwie auch, also ein Team, dem ich gern zuschaue und ich, kann der schon ziemlich wehtun. Boah, ich hau Plattitüden raus gegen Ende, Wahnsinn. Ich fand jetzt so in letzter Zeit so ganz interessant, dass Mobley, habe ich so das Gefühl, dass er offensiv dann auch nochmal wieder ein bisschen mehr gefeatured wird, ein bisschen mehr machen soll, auch da mal einen Fehler machen darf, so, aber er gibt ja auch irgendwie Sinn. Und ich sehe sie aber halt einfach, ich sehe keins der Teams an die anderen beiden ranreichen.
Ja, die sind momentan in der eigenen Liga, würde ich sagen.
Also, ja. Und hast du es dein Tier auch so genannt?
Ja, Top Dogs. Es ist die Rückkehr von Top Dogs, nachdem ich im Westen darauf verzichtet habe letzte Woche. Eigentlich brauche ich meine Top Dogs. Ja, ich meine, das ist halt klar, wer da drin. Also ja, die sind schon eine ganze Ecke über dem Rest, zumal halt auch jeweils noch einigermaßen wichtige Spieler fehlen.
Ja, eben. Und immer mal wieder. Ey, bei den Bucks ist halt schon krass, ne? Also, dass halt einfach Middleton nicht spielt das ganze Jahr, Connaughton jetzt gerade erst zurückgekommen ist und trotzdem halt das Team, gut, die letzten 10 sind sie, ich sag's ganz oft, weil ich habe mir heute diesmal bei allen Teams die letzten 10 auch ausgeschrieben, aber die sind halt die letzten 10 nur bei 5-5, die Bucks, und die Offense sieht nicht immer gut aus, aber trotzdem spielen sie halt einfach ohne, haben wir auch schon oft gesagt, ohne eigentlich ihren wichtigsten Creator neben Giannis offensiv und eigentlich einen ihrer verlässlichsten Offensivspieler, wenn ich den verlässlichsten neben Giannis. Da ist es halt schon abgefahren, dass sie einfach so gut sind.
Ja, also die Offense ist absolut mittelmäßig bisher, aber die Defense ist halt so geil. Und dann denkt man, okay, und das Problem mit der mittelmäßigen Offense, da haben wir ja noch einen ziemlich guten Spieler, der zurückkommt, also sogar zwei, aber vor allem einen, der halt die Verantwortung haben wird, das so ein bisschen aufzulösen. Und dazu hat man halt die Möglichkeit, vielleicht auch noch irgendwie einen zusätzlichen Shooter ranzuziehen oder so. Und dann, ja, das ist einfach ein saugutes Team, die Bucks. Also da, auch wenn Giannis momentan, was seine Effizienz angeht, auch tatsächlich gar nicht so gut unterwegs ist, wenn man das so vergleicht mit dem, was man von ihm kennt über die Jahre. Auch da denke ich mir, da mache ich mir jetzt nicht die riesengroßen Sorgen, einfach weil er auch eine andere und etwas kompliziertere Aufgabe da offensiv gerade hat. Und ich denke, das wird sich halt alles einigermaßen geben. Also gebe euch zwei Spieler, die man, finde ich, die Sondershoutouts verdienen bei den Bucks. Einerseits Brook Lopez, der einfach nur echt eine geile Saison spielt, defensiv kranke Präsenz hat, auch wieder viel besser aussieht als letzte Saison und von Zeit zu Zeit dann auch offensiv mal wieder in so einen Modus schaltet, wo man denkt, naja, Brook Lopez, früher immer 20 Punkte im Schnitt gemacht, so der kann schon auch Punkte machen. Und natürlich einfach Javon Carter. Ich meine, wir haben ja neulich auch schon mal ein bisschen über ihn gesprochen und kann man immer nur wieder erwähnen. Der macht schon defensiv echt Spaß, macht schon echt auch einen Unterschied und war auch geil, als dann Giannis und Holiday zeitweise beide gefehlt haben, hat er einfach die Offense geschmissen. Geht auch.
stimmt. Ja, es scheint sein Team gefunden zu haben. Aber ist schon als Gegner stelle ich mir schon echt bitter vor, wenn du dann irgendwie so, du läufst dann irgendwie auf diese Defense zu und du siehst dann vorne irgendwie Javon Carter und Jrue Holiday und dahinter ragen dann irgendwie Giannis und Brook Lopez irgendwie hoch. Also da.
Und auch Grayson Allen ist da in letzter Zeit gar nicht so schlecht, was jetzt die Defense angeht. Also,
ich möchte über Grayson Allen nicht sprechen. Entschuldigung. Nein, ist okay. Nee, stimmt, ja. Aber auch in Trade-Gerüchten gewesen, aber seither spielt er besser so ein bisschen, ne?
Ich kann mir auch vorstellen, dass sie auf der Position versuchen werden, abzugraden oder dass die Minuten dann mehr an Middleton und Connaughton halt irgendwie gehen, aber so schlecht ist der jetzt auch nicht. Und also, wie du es gesagt hast, wenn die vier anderen Dudes da defensiv da sind, um dich zu beschützen, dann ist es halt auch so schon ein ganz gutes Konstrukt.
In Boston auch. Ich meine, die Celtics sind 16-2 gegen Teams, die nicht in Chicago ansässig sind.
Ja, und sie sind, was sind sie? Sie sind 17-2 gegen Teams, die nicht Cleveland sind und gegen die man in der Overtime dann verloren hat.
Ja.
Und in Wirklichkeit sind sie 17-4, das ist jetzt auch nicht wirklich viel schlechter. Und haben beste Offense aller Zeiten, Point Differential von plus 9,7. Das letzte Spiel jetzt gegen Charlotte ist natürlich also auch nicht der Gradmesser, weil Charlotte ohne, also meistens eigentlich einfach ohne die Starting Five antritt oder einfach irgendwen im Publikum fragt, ob die vielleicht noch spielen wollen und dann wird das gemacht. Ja. Aber dann hast du halt auch.
Der Typ, der für den, oder die für den Halfcourt schon ausgewählt werden, werden in Wahrheit eigentlich für die Starting Five ausgewählt.
Ja, ja, genau. Und Jordan fragen sie vor jedem Spiel und der sagt dann immer, nee, heute noch nicht, heute noch nicht. Ich warte noch ein bisschen, aber bald ist soweit. Ja, ja. Aber den haut man halt auch in drei Vierteln dann schon 121 Punkte um die Ohren. Das war jetzt auch nicht das erste Mal in letzter Zeit, dass halt im dritten Viertel oder früh im dritten Viertel schon die 100 Punkte irgendwie gefallen sind. Es ist momentan einfach krass. Also ich weiß gar nicht, was ich sondern noch groß sagen soll. Die beiden schlechtesten Shooter, also was die Dreierquote angeht, im aktiven Roster sind momentan übrigens Jason Tatum und Jaylen Brown, weil Marcus Smart jetzt über 35% geklettert sind und alle anderen in der Rotation mindestens 40%. Bis zu Al Horford und Sam Hauser, die knapp 49% ihrer Dreier treffen. Es ist halt momentan einfach völlig gestört. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer, nicht, dass die zu früh pieken, aber das alte Klischee kann man halt einwerfen. Aber da denke ich mir halt auch, aber Robert Williams hat ja auch noch keine Sekunde gespielt. So, der Kopf ja auch noch. Also
die Defense, vielleicht
pieken sie mit dem.
Kann doch besser
werden. Ja, die Defense kann besser werden, aber die war zuletzt auch tatsächlich schon deutlich besser als zum Saisonstart. Also momentan kann ich da einfach nicht meckern, was die angeht. Es tut mir fast schon leid.
Da darf ich mal diesmal einen Vergleich aus der Vergangenheit hervorholen?
Unbedingt.
Ich hab so ein bisschen 2013er, 2014er Spurs-Vibes.
Das ist ein hohes Lob.
Weil sie haben.
Du meinst, sie sind so das beste Basketballteam, was ich je gesehen habe, weil das waren die Spurs in den Finals.
Genau das. Nein, sie haben eine unglückliche, blöde Finals-Niederlage hinter sich. Ich glaube, bei den Spurs war es noch ein bisschen bitterer. Den Sommer klammere ich jetzt mal aus, weil das ist eine Spezialsituation. Einfach nur, wenn ich mir das Spiel anschaue. Aber jetzt haben sie gefühlt sie kanalisieren so ein bisschen diesen Frust und haben aber ihr Spiel nochmal, also gerade offensiv, irgendwie auf eine ganz andere Ebene gehoben, weil es geht ja nicht nur darum, dass sie ihre Würfe treffen, es ist ja auch die Art und Weise, wie sie spielen, also wie sie sich bewegen, wie sie regelmäßig die Zone attackieren, wie sich abseits des Balls bewegt wird, wie sie den Ball teilen und dann eben noch zwei Stars im Prinzip haben, die ihre Exit-Strategie geben können und es wirkt halt einfach so rund. Und es wirkt halt, wie gesagt, und halt auch so ein bisschen, als wäre diese bittere Niederlage eher so ein Katalysator, als dass es sie hemmen würde. Und das irgendwie, deshalb habe ich so ein bisschen diese Vibes. Also auch, aber wie gesagt, es macht halt auch einfach Spaß, ihnen zuzuschauen gerade. Und eben nicht nur, weil wir ballern halt Dreier, sondern weil wir spielen sehr, sehr guten Teambasketball.
Ja, also sie wären tatsächlich bei mir auch ein League-Pass-Team, wenn ihre Spiele nicht so oft so früh entschieden werden. Aber dadurch sind sie auch ein League-Pass-Team für drei Viertel. Ist auch nicht schlecht. Also ich kann das so unterschreiben. Ich finde, die Offense ist unfassbar schön anzusehen gerade. Der einzige Unterschied vielleicht, und das auch das ist jetzt schon wieder cocky, aber im Vergleich zu den damaligen Spurs ist, dass die halt auch zwei Stars in ihrer Prime haben. Das hatten die Spurs damals halt noch nicht. Das ist jetzt dann auch nichts Negatives. Aber was Tatum momentan halt auch individuell spielt, sowas hatten die Spurs zu dem Zeitpunkt halt nicht mehr. Also es ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Deswegen möchte ich es jetzt auch nicht weiter jinxen. Wir haben genug über die Celtics gesprochen.
Das stimmt. Und du bist schon ähnlich arrogant wie Brian Scalabrine und Mike Gorman.
Findest du? Ich bin überhaupt nicht arrogant. Also ich bin ja auch nicht Teil des Teams.
Nein, Quatsch. Ja, stimmt. Nein, aber ich finde tatsächlich.
Ich mir das schon ein, dass ich, wenn ich da jetzt momentan spielen würde, würde ich wahrscheinlich auch 40% von draußen treffen.
Sprichst du auch schon von wir?
Selbstverständlich. Nein, nie.
Ja. Nein, aber ich finde die zwei tatsächlich, ich habe es ja schon mal gesagt nach dem Bullspiel, ich finde die zwei tatsächlich teilweise echt anstrengend,
muss ich sagen. Es ist auch, also ich meine, Gorman mag ich, Scalabrine ist auch nicht zu 100% mein Fall. Aber sie haben ja auch viele National TV Games, kann man sich dann auch andere Broadcasts angucken.
Ja, das stimmt. Ja, ich finde es halt auch so ein bisschen abwertend den Gegnern gegenüber. Das nervt mich immer so ein bisschen. Weißt du, so ein bisschen so von oben herab.
Ja.
So aus der.
Hättest du es lieber, dass sie statt Scalabrine einfach Perk dahinsetzen? Der über Bam Adebayo spricht und so. Das fände ich super.
Ja, völlig gut. So ein bisschen Namensneuschöpfungen haben noch nie geschadet. Aber ganz kurz jetzt noch zum Abschluss.
Carry the hell on.
Bucks oder Celtics? Carry the hell on. Gib keine Wette, nur einen Tipp abgeben. Was glaubst du, wer am Ende in den Finals steht?
Mm.
muss wahrscheinlich Celtics sagen.
Ja, also bis dahin passiert halt einfach nicht so noch so viel. Ich glaube auch, dass dann dass so Playoff-mäßig dafür ein Run wird schon relativ wichtig sein, ob Robert Williams dann zur Verfügung steht. So, aber also ich meine, momentan spielen die Celtics den besseren
Basketball. Ich werde dich nicht drauf festnageln.
Aber weiß ich nicht. Ich hab vor einer Weile mal ein bisschen Geld auf die Celtics gesetzt und vor der Saison war aber mein Tipp Milwaukee. Deswegen kannst du dir aussuchen. Ich werde so oder so recht haben. Wenn Miami dann am Ende durchmarschiert, ne?
Ja, nee.
okay.
Das glaube ich. Also, das kann ich mir beim Besten nicht. Also, der Weg ist so weit von dem Punkt, an dem Miami jetzt ist, zu dem Punkt, an dem Boston und Milwaukee jetzt schon sind. Verletzungen, klar, weißt du nie, aber das kann
ich mir nicht. Kann ich dazu nur sagen.
Okay. Wunderbares Schlusswort. Und damit bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir haben die 2-Stunden-Marke geknackt. Stark von uns. Ja. Vielleicht auch nicht so stark.
Shoutout ja, an vor uns. Allem Shoutout an meine
Nachtschicht. Haben wir lange nicht geschafft.
Herzlichen Dank, Bulls.
Ja, stimmt. Ja, du wolltest ja nicht. Ne? Du musst ja unbedingt
Kontra nicht hören. Ne? Absolut.
Nein, danke, dass ihr noch dabei seid, wenn ihr noch dabei seid. Solltet ihr uns auch nach diesem Marathon abonnieren wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr das gern tun, überall eigentlich. Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Deezer. Folgt uns bei Twitter und oder Instagram. Schaut gern bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.